ist.
CDU-Bundesgeschäftsstelle, Empfang, guten Tag.
Guten Tag, Waldhuber hier. Ich habe mal eine Frage. Druckt die CDU immer noch das Internet aus?
Ja.
Ja, machen Sie noch. Okay, das war schon.
Ja, alles klar.
Tschüss. Tschüss.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu Def Radio hier auf Radio Free FM. Ich bin Matu und mit mir im Studio sind heute STK. Hi.
Hallo.
Seda.
Hi.
Und Hannes, der in
Hallo.
den letzten Sendungen den Laden hier alleine geschmissen hat. Vielen Dank dafür. Da sind einige der besten Sendungen von Def Radio überhaupt rausgekommen, finde ich. Gerade auch die Sendung vom 11. September über den 11. September fand ich sehr spannend. Wer Lust hat, kann sie sich noch anhören. Alle unsere Sendungen gibt es zum Download auf der Website www.defradio.de. Und dort findet ihr auch weitere Kontaktmöglichkeiten. Zum Beispiel haben wir eine Telefonnummer hier direkt ins Studio. Das wäre die 0731 938 6299, falls ihr heute mitquatschen wollt. Und worüber quatschen wir denn heute überhaupt?
Ja, über alles Mögliche.
Ich will Neutrinos haben. Leute sollen anrufen, die das Paper gelesen haben vom CERN über Neutrinos, weil ich habe keine Ahnung von Neutrinos und ich finde die schneller als Licht oder so. Keine Ahnung. Ich will die haben. Also wer Ahnung hat, wer Physiker ist und dazu was sagen kann, der soll doch anrufen.
Oder auch wer denkt, dass er dazu eine Ahnung hat, so halbwegs. Also wir sind alles nicht Physiker, aber wenn jemand so ein bisschen mehr Ahnung hat als wir, wäre schon mal sinnvoll.
Ja, oder wenn jemand auch keine Ahnung hat, aber Kompetenz vortäuschen kann, der kann dann mal probieren, wie er uns austricksen kann.
Wir würden also gern wissen, was es so damit auf sich hat, dass Neutrinos schneller sind als Licht oder schneller gewesen sein sollen als Licht, und einfach anrufen 0731 938 6299.
Genau. Wenn man die Schweiz verlässt, kommt einem sowieso alles viel schneller vor. Vielleicht hat es damit zu tun. Nee, wir haben aber ein anderes Thema. Wir haben nämlich ein ganz anderes Thema im Sendungstitel.
Ja, der Titel, der so lang ist, dass ich dafür die Website umprogrammieren musste.
Du programmierst Webseiten?
Nein, nicht.
Kann man Webseiten programmieren?
Ja, natürlich.
Ah,
ja,
okay, klar.
Aha, programmieren. Nein, die sind sogar wirklich programmiert in Perl.
Oh. Gut, aber wir haben einen Titel, der ist ziemlich lang und ich kann nicht vorlesen, deswegen mach du das doch mal.
Ich soll ihn vorlesen. Also unser Titel offiziell laut Website heißt: Wir quatschen über die AGH-Wahl in Berlin, Netzpolitik und warum meine Oma immer noch keine Ahnung hat, worüber wir da reden.
Worüber. Wessen Oma hat eigentlich Ahnung von Netz? Wessen Oma hat die Abgeordnetenhauswahl in Berlin verfolgt, in Berlin, am letzten Sonntag?
Ich glaube meine nicht, weil die ist gerade nicht daheim.
Meine bestimmt auch nicht.
Also meine auch nicht. Damit sind wir jetzt schon mal ziemlich konsensfähig hier. Aber was ich interessant fand, ich habe am Montag nach der Wahl habe ich eine E-Mail bekommen von einem Kollegen von mir, der deutlich über 50 ist, und der meinte: Oh, herzlichen Glückwunsch, ob ich mich von der Wahlparty schon wieder erholt habe und ob ich jetzt Karriere machen würde. Das fand ich insofern spannend, weil ich eigentlich überhaupt nicht, ich bin ja so ein Seitenlinienbeobachter nur bei den ganzen Piraten, aber ich habe vor 2 Jahren Leute aufgefordert, Unterstützerunterschriften abzugeben und für die Anti-Netz-Zensur-Petition zu unterschreiben. Und das ist offenbar hängen geblieben. Also irgendwo finden Leute dieses Thema erinnerungswürdig. Leute über 50.
Ja. Es ist auch, heute habe ich mir auf YouTube
Presseerklärung?
Nein, nicht Presseerklärung.
Pressekonferenz.
Pressekonferenz, genau. Pressekonferenz.
Sie haben nahe noch Gelegenheit, Nahaufnahmen vom Internet zu machen.
Fand ich ja klasse. Hat auf netzpolitik.org war ja dieser Link dazu. Und da hat einer der Piraten eben auf der Pressekonferenz gesagt: Ja, jetzt passiert hier was ganz Spannendes, nämlich ich zeige Ihnen das Internet.
Ja, wo doch jeder eigentlich weiß, dass das Internet eine kleine schwarze Kiste mit einer roten Leuchte drauf ist.
Ja, wurde extra von Big Ben runtergeholt.
Ja. Na, IT-Crowd war das.
Ja, von Big Ben.
Ach, Big Ben, jetzt hat
richtig. Vom Turm von Big Ben, ich weiß gar nicht.
Das Internet residiert in Big Ben. Ja, ja, zu viele Popkulturreferenzen hier. Der hat das Internet gezeigt. Ja. Kam da jetzt noch eine Pointe?
Auf welchem Sender waren das? ARD, ZDF, irgendwie sowas. Da war dieser Ausschnitt raus. Und die haben sich im Nachhinein noch in der Sendung da über diese Konferenz unterhalten, ohne Mitglieder der Piratenpartei. Und das fand ich ja dann doch recht interessant, dass, ja, weiß nicht, ich finde es ganz witzig, wie die Piraten eigentlich gesehen werden so und wie sie sich selber sehen.
Ja, mit Latzhose. Für diejenigen Leute, die letzten 7 Tage unter einem Stein verbracht haben, kann man vielleicht an der Stelle anmerken, dass die Piratenpartei aus dem Stand raus mit 8,9% in das Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen ist. Und jetzt die Fragestellung aufwirft, wie es dazu eigentlich kam, weil Leute da den Stimmzettel angekreuzt haben. Nein, was das eigentlich für Auswirkungen hat auf dieses große, komplexe Thema Netzpolitik. Somit, wir wollen kein Internet zensuriert haben oder wir möchten Netzneutralität. Was ist eigentlich Netzneutralität? So ein Zeug.
Ich wollte eigentlich bloß dazu was sagen, dass, dass die FDP zum Beispiel jetzt Dirk Niebel die Piratenpartei mittlerweile als Vorbild sieht für die FDP.
Ja, okay. ich würde auch jeden als Vorbild sehen, der mehr Prozente, also ich würde auch dir als Vorbild sehen, weil die haben auch mehr, also ihr hat auch mehr Prozente.
Stimmt,
als
bundesweit sogar jetzt laut ZDF-Politbarometer ist Piratenpartei und FDP gleich auf.
Bei 4%. Das hat ja nichts zu heißen.
Sie haben ja doch ihr Wahlziel erreicht mit 1,8%, oder nicht?
In Berlin, sie haben es in Berlin auch schwer. Also die FDP in Berlin hat es da furchtbar schwer.
Ja, klar.
Wer wohnt in Berlin, der die FDP wählt?
Inzwischen wohl niemand mehr.
Doch, es waren ja welche da. Aber
ja. Sie hatten mal 10% in Berlin.
Ja, die hatten auch mal 18% bundesweit. Aber es ist sowieso...
Nee, also ich 15.
15? Waren es 15?
14,6.
Sie wollten 18 haben. Ach, sie wollten 18 haben.
Ja.
Ach, ja, das ist Messfehler. nee, worauf wollte ich hier gerade raus? Ach so, mit diesen Umfragen. Ich finde die Umfragen einfach hanebüchen.
Ja, die sind...
Weil die rufen Leute auf dem Festnetz an.
Ja. Da sage ich dann, nee, danke, tschüss.
Ich wurde mal angerufen auf dem Festnetz und ich habe damals auch gesagt, Piraten, einfach nur, um mal die Reaktion zu hören. Das war vor 2 Jahren und die kannte das nicht. Und ich sagte dann, ja, das machen sie einfach mal sonstige in Kreuz oder so. aber hat sich mittlerweile, wie gesagt, also die Metrik finde ich interessant und vor allem finde ich interessant, wie vielleicht auch tatsächlich diese Umfragewerte zum tatsächlichen guten Abschneiden der Partei beigetragen hat. Weil wenn ihr euch mal anschaut, auf Wahlrecht.de gibt es auch immer diese Rückblicke auf die vergangenen Umfragen der letzten paar Wochen. Und da geht es halt so in lineare Kurve praktisch hoch. Also wäre die Abgeordnetenhauswahl noch irgendwie 4 Wochen später gewesen, hätten sie wahrscheinlich eine absolute Mehrheit bekommen oder so.
Na, ich denke mal, das war auch die Umfrage, sah irgendwann vor, dass die Piraten 4,5% hatten.
Ja.
Und dann haben wahrscheinlich viele gedacht, Mensch, die haben ja tatsächlich eine Chance reinzukommen.
Ja, genau, das ist ja das Problem mit der 5%-Hürde. Ja. So, vorher stimmen wir für einen Gulli, wie für die FDP. Und hinterher wird es auf einmal realistisch, dass das tatsächlich was bringt.
Das war vermutlich der große Punkt dann noch, dass halt alle jetzt gedacht haben, jetzt schaffen sie es bei dieser Wahl rein. Und bei irgendwie 2% oder 1% denkt man halt immer, ja, jetzt muss ich nicht unbedingt die Stimme sozusagen vergeuden.
Also ja, jetzt denken die Leute, das bei der FDP.
Viele.
Taktisches Wählen, das ist sowieso so.
Ja, das ist...
Ja, was mir aus dieser Sendung noch in Erinnerung geblieben ist, der Moderator hat irgendwann den anwesenden Experten gefragt, ob das denn jetzt eine Eintagsfliege sei, ob zu erwarten ist, dass das jetzt alles wieder in Vergessenheit gerät, der Erfolg, und dass die Piratenpartei da an der Politik teilhat. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, die gibt es doch nicht erst seit gestern. Oder? Also, das hätte man vielleicht früher mal sagen können, aber...
Jetzt also, in den letzten 2 Jahren oder so hat es sich ziemlich gemacht.
Ja, für mich persönlich ist jetzt nichts Neues mehr.
Aber es gab ja auch, wir müssen uns vor Augen halten, das ist ein Landesparlament und es gab ja auch schon Eintagsfliegen in anderen Landesparlamenten.
Schildpartei.
Genau, und es gab noch eine andere, es gab irgendwas noch, auch in einem Stadtstaat, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Die haben halt dann maximal 2 Legislaturperioden waren die am Start und hinterher waren die halt sowieso wieder intern so heillos zerstritten und extern wollte die auch keiner mehr haben. Also die waren einfach dann doof. Wird sich zeigen.
Ja.
Zerstreiten sich die Piraten intern, das wäre auch nochmal.
Das, keine Ahnung, das Problem ist, oder das, was die Piraten ja ausmacht, ist, dass es viel basisdemokratischer abgeht und dadurch zum einen kann es mehr Konsens geben sozusagen, aber gleichzeitig kann es auch mehr Streit geben halt, weil es viel mehr verschiedene Interessen gibt innerhalb der Partei.
Das ja, aber auch so Kleinigkeiten, ich weiß nicht, so von der Seitenlinie ist es immer schön, da so reinzugrätschen, aber dann bekommt ein ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages Hausverbot in der Bundesgeschäftsstelle und trollt dann rum und pöbelt. Ja, keine Ahnung.
Schwer zu sagen.
Falls ihr mitmachen wollt, ihr Hörer, wir haben nicht nur ein Telefon, wir haben auch ein IRC-Chat und der ist zu finden auf irc.bn-ulm.de, ist richtig?
Mhm.
Genau, Channel Deaf Radio. und es gibt auch Twitter, @dev_radio, also dev_radio.
Ja.
Genau, sind wir erreichbar, ist ja auch offen.
Also natürlich sind auch Chat und Twitter auch nach der Sendung und zwischen den Sendungen immer da.
Genau, Telefon leider nicht.
Wir twittern ja auch.
Ja.
Wie Bärbel Höhn sagte. Wir haben ja auch Leute, die twittern. Ja, aber jetzt wollte ich auf einen anderen Punkt, aber den habe ich mich auch in den Show verlinkt. Wir hatten es ja heute auch von Netzpolitik, was ja so ein richtig schönes, komplexes und langweiliges, also für viele Leute, nee, nicht langweilig, sondern entkräftigendes Thema ist. Und ich fand es dann interessant, in der Nachbereitung der Wahl, wo dann die Leute nach den Gründen gefragt wurden, warum haben sie diese, jene Partei gewählt, und bei diesen 8,9% Piraten war also deutlichstes, wichtigstes Thema eigentlich Schul- und Sozialpolitik.
Okay.
Also nicht Netzpolitik und nicht Netzpolitik. Gut, ist auf kommunaler Ebene sowieso jetzt ein bisschen kein Thema, mit dem man da so furchtbar viel, wo man überhaupt was bewegen kann im Abgeordnetenhaus, aber ich finde es interessant.
Ja, schon irgendwie, weil, also ich war mal eine Zeit lang auf der Baden-Württemberg Landespolitik, Schulbildungs-Mailingliste und so, und da fand ich auch, es war sehr viel Gespräch halt auf der Mailingliste. Also ich weiß nicht, ob das bei anderen Parteien jetzt auch so ist, da war ich noch nie auf einer Mailingliste, aber ich denke, da macht sich auch einiges. Das Tolle an den Piraten ist halt, dass sie relativ viele Leute immer vom Fach haben und die Leute, die vom Fach sind, entscheiden über das Parteiprogramm des Fachs.
Das weiß ich nicht, ob die alle vom Fach sind.
Also auf der Liste waren zum Beispiel Lehrer und Ähnliches, die dann über Bildungspolitik gesprochen haben.
Ja, aber du warst ja auch auf der Liste.
Ja, ich bin ja auch am Bildungssystem beteiligt.
Du bist Opfer des Bildungssystems.
So könnte man es auch sagen.
Ja, aber ein Lehrer bringt ja nicht, nur weil er Lehrer ist, ist er ja nicht qualifiziert. Oder mal
diverse Nein, Lehrer. Natürlich nicht. Das sind dann immer noch die, die sich halt dafür interessieren, auch was zu verändern oder so. Es heißt nicht, dass sie nachher wirklich die Entscheidungen treffen, die vielleicht alle möchten, aber sie sind auf jeden Fall mal eventuell qualifizierter als irgendwie ein Bauarbeiter, der, ja, keine Ahnung, nichts
mit der Schule zu tun hat. Du hältst Bauarbeiter für unqualifiziert? Das ist ein interessantes soziales Muster, was du da an den Tag legst.
Ja, natürlich. Also man kann ja von Bauarbeitern jetzt nicht erwarten, dass sie irgendwie...
Bildungssnobismus.
Genau, genau.
Nein, das ist was, das warf ich dir gerade. Ich prangere das an.
Ja, ich weiß.
Ach so.
Ja, jetzt verteidige dich.
Das Problem bei solchen Beispielen ist, dass sie immer hochnäsig oder irgendwie
vielleicht sind sie auch falsch einfach.
Ja. Wie will ich das jetzt sozusagen gut sagen?
Ja, das frage ich mich jetzt auch. Ich bin gespannt.
Ja. Wenn ich mich selbst nicht für ein Thema interessiere, was ich jetzt mal einfach so den meisten Bauarbeitern unterstelle, dass sie nicht so arg viel mit Bildungspolitik am Hut haben, außer dass sie, also es ist nicht...
Die sind doch auch Hobby Opfer eines Bildungssystems geworden.
Ja, aber sie interessieren sich vielleicht nicht so dafür, was gibt es für verschiedene Bildungstheorien, was gibt es für Lerntheorien, wie ein Mensch lernt und solche Dinge. Und deswegen haben sie nicht so viel sozusagen Vorwissen wie ein Lehrer, der sich halt damit auskennt oder jemand, der sich halt so damit da reinliest, weil es ihn interessiert, und deswegen sind sie nicht ganz so qualifiziert sozusagen.
Aha.
Aber
das ist ein interessanter Punkt. Das finde ich jetzt wirklich ein interessanter Punkt, weil das eigentlich im Endeffekt heißt, dass diejenigen, die sich in Parteien wie soll man sagen, du hast doch dann im Endeffekt einen geringen Querschnitt nur von Leuten, die politisch aktiv sind selber und irgendwelche Programme aufstellen und Sachen durchführen. Und ja, das kann ich jetzt nicht formulieren, was da in meinem Kopf gerade abgeht, aber
das Problem beim ganzen Bildungssystem immer, beim ganzen politischen System immer ist, dass ich halt immer, also ich kann mich persönlich nicht für alles interessieren.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wenn es irgendwie um, was weiß ich, Kleinkinder-Früherziehung geht oder wenn es um irgendwelche Physik-Sachen geht oder irgendwelche Militär-Dinge oder sowas, da will ich mich nicht dafür interessieren, kann ich mich nicht dafür interessieren. Deswegen will ich da ja auch nicht selbst Entscheidungen treffen in diesem Bereich, sondern ich will Leute Entscheidungen treffen lassen, die sich damit auskennen. Das Problem ist, Leute zu finden, die sich damit auskennen.
Aber das heißt, du willst dann eigentlich, willst du Informationen haben? Weil du hast zwar keine Ahnung, aber du brauchst irgendjemanden, der Ahnung hat und der...
Der mir das sinnvoll komprimiert zusammenpackt. Mhm. Nachdem sich ein paar Leute, die sich schon damit halbwegs auskennen, so ein grobes
Thema... Beschreibst du gerade Liquid Feedback?
Auch teilweise, ja.
Aber das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich ist doch so wie in jeder anderen Partei auch. Das hat Experten, die sich um jedes Thema kümmern. Und die anderen Abgeordneten bilden sich auch eine Meinung auf Grundlage deren Berichte. Es ist ja nicht so, dass jeder Abgeordnete ein Experte in jedem Bereich wäre.
Natürlich, nur es kam bei mir bisher so rüber, dass die Piraten halt, man kommt leichter rein sozusagen, um bei den Expertengesprächen mitzuhören oder auch mal seine eigene Meinung abzugeben.
Gut, das kann, zum einen kann das natürlich daran liegen, dass die Piratenpartei auch sehr klein ist. Das ist okay, sehr klein mittlerweile auch nicht mehr, aber ich glaube 12.000 Mitglieder.
Ja, aber ich glaube,
ist natürlich schon noch ein Stückchen kleiner als eine Partei, die eine halbe Million hat wie die SPD. Ein
großer Teil passiver Leute auch.
Ja, klar.
So, darf ich mal den Chat zitieren? Wir haben nämlich hier Beteiligung
im Chat. Zitiere den Chat. Druck das Internet aus.
Ich drucke das jetzt mal nicht aus. Ich habe nämlich keinen Drucker zur Verfügung, aber ich lese das vor. Nämlich, dass die Bildungsakademie irgendeiner Handwerkskammer würde sich gerade im Grabe umdrehen, wenn sie dort liegen würde. So, okay. Zitat Ende. Wir können weiter diskutieren.
In welchem Zusammenhang?
Naja, wir haben über Bauarbeiter und Bildung gesprochen.
Ja, ich finde das immer noch blöd.
Ja,
also nicht Bildung für Bauarbeiter, sondern das ist halt so eine Klischee-Vorstellung.
Also wenn ich mir manche Lehrer ansehe, dann hätte ich lieber einen Bauarbeiter
halt als so.
Bildungsminister.
Was mal?
Wenn ich mir manche Lehrer ansehe, hätte ich lieber einen Bauarbeiter als den als Bildungsminister.
Ja, das stimmt.
Ja, gut.
Und wir kamen ja auf das Thema dadurch, dass du gesagt hast, das war nicht Netz oder so, war der Hauptbestandteil im Wahlkampf oder... Ja, den Punkten,
wo sie gepunktet haben, ja. Ja,
sondern Bildungspolitik.
Ja, Schule und Sozialpolitik, so muss man sagen.
Okay, Schule und Sozialpolitik. Ja. Und ja, meinst du, sie haben dadurch diesen Erfolg?
Das weiß ich nicht. Ich bin da kein Analyst. Das ist mir auch vollkommen wurscht eigentlich im Endeffekt. Aber es ist halt interessant, mal das anzuschauen, weil das bedeutet im Endeffekt, also erstens mal ist es, finde ich das schön, weil es gab ja viele Südpiraten, Bayern, Baden-Württemberg, die Berliner nicht so schön finden und die auch den Christopher Lauer nicht so mögen. Und was er dann zeigt, oder die auch vor allem, es gibt auch wieder welche, die dann Rückbesinnung auf die Quarantänen fordern. Also ich finde es schön, dass es gezeigt hat, dass es damit offenbar ein großes Klientel mobilisieren kann, mit so einem Querschnitt an Themen. Und zweitens finde ich es interessant, weil das eigentlich im Endeffekt bedeutet, dass ein großer Teil der Bevölkerung mit den reinen netzpolitischen Themen einfach noch nichts anfangen kann.
Ja, das würde ich mal glatt so unterstreichen.
Ja, das ist aber, Konsens ist ja blöd, jetzt müssen wir uns streiten
drüber. Deswegen ist aber auch gerade das Problem, wenn man jetzt sich nur auf die Kernthemen zurückbesinnen wollte, dann hätten wir ja wieder nur 0,5% oder so.
Nein, darauf will ich jetzt gar nicht raus, sondern was ich jetzt interessanter finde, ist eigentlich die Bedeutung des Umstandes, dass meine Oma mit dem Thema Netzpolitik noch nichts anfangen kann, was das rückwirkend eigentlich auf uns alle bedeutet. Ich habe gerade mehrmals bedeutet gesagt, das hat keinen Sinn ergeben, aber die Message kam darüber. Weil ich erinnere euch mal zurück, vor 2,5 Jahren, das war doch ein sinnstiftendes Ereignis, die elektronische Petition gegen Netzsperren. Mhm. Das war Wahnsinn. Ich weiß es noch, das war zum Zeitpunkt des BC-Fests an der Uni Ulm, das war genau an dem Abend, ist die 50.000 Petentenmarke überschritten worden, abends, irgendwann während der Party. Und wir haben dann, glaube ich, deswegen auch einen Sekt aufgemacht oder sowas. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber da hat man dann das weitergeschickt an alle Leute im Bekanntenkreis und die sollen da auf jeden Fall das machen. Man hat dann auch mit den Leuten gesprochen und hat dann auch ein Problembewusstsein dafür geschaffen. Mhm. Weil viele Leute ja am Anfang sagten, ja, um Gottes Willen, ihr wollt doch nur Kinderpornos runterladen. Oder ähnliche plakative Blödsinnsaussagen halt, die in dem ganzen Verlauf so als Beispiel hergezogen wurden. Und wenn du mit den Leuten gesprochen hast, dann haben die auch mal verstanden, worum es geht. Und haben dann auch nicht nur deswegen unterschrieben, weil halt ich das gesagt habe und die dann sagen, ja, wenn der das sagt, dann wird es schon gut sein. Was halt Quatsch ist, weil was ich sage, ist ja meistens Blödsinn. Sondern die haben sich mit dem Thema beschäftigt und sind zu der Überzeugung gekommen, dass das richtig ist, was da steht. Und haben das unterschrieben, weil sie es für richtig hielten. Und wir haben jetzt aktuell die Petition laufen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Genau. Ja. Das war mit Ach und Krach, waren die 50.000 innerhalb dieser Frist voll zu machen, dass es wirklich angehört werden muss. Und die läuft jetzt weiter und ist bei, keine Ahnung, wie viel sind wir gerade, 70.000 oder sowas vielleicht?
Etwa.
Ich meine, überlegt euch mal, 134.000 Petenten damals vor 2,5 Jahren und jetzt, wo eigentlich doch viel mehr Leute sich des Themas bewusst sein sollten.
Also ist klar, es ist nicht so ein Streitthema.
Doch, ich finde es schon
ein Streitthema. Es hat nicht von der Seite der Politikmachenden, also der Regierung, gerade dieses Thema Kinderpornos drin.
Ich habe eher
das dieses Streitthema drin.
Ich habe eher das Gefühl, dass es den Leuten zum Hals raushängt.
Das auch.
Ja, das ist nämlich der Punkt, weil Politik ist nämlich einfach anstrengend und es dauert lang und es geht einem tierisch auf den Beutel irgendwann.
Ja, furchtbar.
Weil es anstrengend ist. Furchtbar, Politik sollte man abschaffen. Wer will das überhaupt noch? Also wer da hingeht, der muss ja verrückt sein von vornherein. Und der zweite Punkt, also man wird müde. Und es ist halt so, und es fehlt natürlich auch eine Hassfigur. Man hat keine Zensur, so gegen die man halt in persona wettern kann.
Ja, gut, unser Innenminister ist jetzt auch nicht so der Sympath zurzeit.
Ja, das ist cool. Also ich finde den cool trotzdem.
Ich finde es gut, dass es nicht mehr Demisier ist, weil der war so nett und so.
Genau.
Und
jetzt hat man
mit dem konnte man reden und so.
Der kommt aus Bayern, der kommt von der CSU, da weiß man schon, was man hat. Da kann man auch sich drauf verlassen, dass der zwischendrin Blödsinn labert, den man zitieren kann und wo man sich dann drüber aufregen kann. Ja, aber trotzdem, also ich finde das ein Problem irgendwie.
Ich bemerke es halt gerade auch in meinem Bekanntenkreis, dass man redet über so ein Thema und dann sagen alle, ja, schön, aber mehr selbst sich dann dafür zu interessieren, tun die halt dann auch nicht.
Ja.
Also wenn man das Thema reinbringt, dann sehen sie die Argumente und verstehen so grob, wieso man das vielleicht nicht will. Und dann, aber wenn man dann aufhört, dann war es das auch. Weil halt die alle auch anderes Zeugs zu tun haben und arbeiten und dies und jenes und sich für andere Sachen interessieren.
Ja gut, wobei, ich kann das irgendwie schon nachvollziehen, weil wir würden uns wahrscheinlich genauso wenig für Agrarpolitik interessieren, wenn da jetzt so etwas wäre.
Ja.
Und die meisten in der älteren Generation, gerade jetzt in der Generation Oma, die verwenden nicht mal das Internet teilweise. Die haben keine Ahnung, worum es da überhaupt geht.
Aber warum
bei Telefonverbindungen ist wieder was anderes. Aber
interessieren, also. Ich meine, es ist ein relevantes Thema und das, ja.
Ich mag Traktoren.
Mehr Traktoren für die Stadt.
Nee, also es ist halt so ein mühsames. Es ist halt mühselig, mit den Leuten zu reden. Es ist halt wichtig, aber es ist mühselig. Und man ermüdet auch irgendwann. Ich hatte neulich das Thema, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Es ging um Polizei und was Polizei ab und zu macht. Dass Polizei zum Beispiel wie aktuell einem 15-Jährigen die Zähne einschlägt. Und das dann schwierig ist. Also ging irgendwie um Polizeikennzeichnung und dass Polizei macht, was halt nicht richtig ist und so. Und da sind wir irgendwann drauf gekommen, gerade auch so Demonstrationssachen wie vor 2 Jahren auf der FSA, wo der Mann im blauen T-Shirt geprügelt wurde. Und ich war irgendwann dann im Laufe des Gesprächs an einem Punkt, wo ich dachte, ich bin im falschen Film. Weil die Kernaussage der anderen war immer nach dem Motto, ja, wer auf die Demonstration geht, der muss halt damit rechnen, aufs Maul zu bekommen.
Okay.
Die haben halt und warum ich jetzt eigentlich die Polizei abschaffen wollte. Was ich nicht will, aber es war dann irgendwann, ich kam mir vor, als sei ich irgendwie ein Alien unter seltsamen Planetenbewohnern, die auf keine Argumentation eingehen. Und da ist mir aufgefallen, denen fehlt halt einfach so der Grundunterbau, der für uns selbstverständlich ist, an Wissen.
Ja gut, aber du hast es auch formuliert, die Polizei hat es gemacht. Nicht ein Polizist hat es gemacht, den du identifizieren willst, sondern die Polizei. Und damit greifst du die komplette Polizei an. Und das finde ich auch fragwürdige Argumentation. Ich bin auch dafür, dass man die identifizieren kann, dass man rausfinden kann, wer jetzt da sich fehlverhalten hat, aber die komplette Polizei dann in eine Ecke zu stellen, das sind die Bösen, die prügeln die ganze Zeit.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber die Aussage war in dem Moment, dass das momentane System der Polizei an sich so ein Verhalten erlaubt. Das war das Problem eigentlich.
Das stimmt.
Und halt, wie man weiß, ein Mob verhält sich immer irgendwie komisch und eine Polizei, wo niemand persönlich bekannt ist sozusagen oder auch nicht später rausgezogen werden kann, schützt halt auch einfach irgendwie, da kann jeder tun, was er will, weil man kann ja sowieso nicht rauskriegen, wer es war.
Deswegen möchte die CDU ja auch, dass demokratische Teilhabe im Netz nicht anonym vorgehen soll.
Das ist auch ganz neu, habe ich heute gelesen, ja.
Ja.
Die CDU entdeckt Netzpolitik.
Ja, wie so, war das? So wie das war doch, die CDU hat an netzpolitik.org dieses Papier geschickt?
Oder? Nein, das war, glaube ich, nicht Absicht, dass es dahin kam.
Ach so.
Das war ein visuelle Anführungszeichen, die mir über das Radio nicht sehen kann. Das war ein Anführungszeichen Leak, Anführungszeichen.
Ja, und da stand standen lustige Sachen drin, wie, ja, Netzpolitik ist ja wichtig und das Netz ist ja toll, weil man dort seine Freiheit ausleben kann, weil man dort Meinungsfreiheit hat, weil das ein Instrument der Meinungsfreiheit ist, aber Natürlich gleich danach, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und man darf da nicht anonym sein, weil sonst führt es zu fiesen Beleidigungen und dass sich niemand benimmt und so weiter.
Ich finde es immer mit diesem rechtsfreien Raum, finde ich immer seltsam. Sämtliche Gesetze, die im alltäglichen Leben gelten, alle Gesetze gelten natürlich auch im Internet. Es wäre ja auch irgendwie seltsam, wenn der Gesetzgeber Gesetze erlassen würde, die nur für irgendein bestimmtes Medium gelten würden.
Ja, sie gelten eigentlich nicht direkt fürs Internet, sondern für die Personen, die das Internet benutzen. Und da ist ja vollkommen egal, ob sie das Internet benutzen, ob sie auf die Straße gehen und irgendwelche Leute anpöbeln.
Nicht das Internet bricht Gesetze, Menschen brechen Gesetze.
Ja, das mit dem Internet hat es überhaupt nichts zu tun.
Nicht Kugeln töten Menschen.
Ja, und deshalb müssen wir auch rausfinden können, wer da im Internet Schindluder treibt, um denjenigen zur Rechenschaft ziehen zu können.
Mhm. Ja, ach, das ist doch...
Das kann man doch schon längst.
Ja, zur Not.
Deswegen brauchen wir die Vorratsdatenspeicherung.
Genau. Guck mal, wir machen jetzt ein Spiel. Ich bin jetzt für Vorratsdatenspeicherung.
Warum sind wir nochmal dagegen? Dann müssen wir jetzt eine Petition gegen dich starten.
Ich finde es cool. Ich finde auch viel mehr Ad-Hominem-Attacken ganz wichtig in der Politik.
Was für Attacken?
Ad-Hominem. Du musst mich beleidigen. Das ist eine Figur. Also wenn du jemanden angreifst und du aber nicht seine Position angreifst, sondern seine Person. Also du sagst dann zum Beispiel,
so wie sich das gehört.
Du vertrittst diesen Standpunkt, aber du bist ja eigentlich ein fieser Kommunisten-Nazi und du hast doofe Ohren. Und deswegen bist du einfach nicht glaubwürdig.
Das Schlimme ist ja, wie oft das tatsächlich passiert.
Ja, ständig. Es ist ja, da gibt es ja auch schöne Traktate drüber, wie du strukturell Recht behältst einfach. Dass du sagst, es geht mir überhaupt nicht um Inhalt, ich will auch die Leute gar nicht überzeugen, sondern ich buttere die jetzt irgendwie unter. Dass die halt einfach ihre Position nicht mehr vertreten können. Aber sie haben doch damals gesagt, sie Schwein. Nein, das Schwein darf man nicht sagen, da ist man selber wieder angreifbar. Dürfen wir Schwein im Radio sagen? Ich weiß das alles nicht.
Ich glaube, im Radio dürfen wir ziemlich alles sagen. Insbesondere
wenn es Satire ist, dann sowieso.
Penis! Unsere heutige Sendung sowieso recht satirisch ist.
Ja.
Und ich meine,
hiermit ist jetzt keiner vorher gesagt?
Hiermit ist jetzt diese Sendung ist jetzt hiermit als Satire markiert.
Das heißt, wir dürfen jetzt Mordaufrufe auch
Nein, das ist doch furchtbar. Nur gegen virtuelle... Nein.
Ach. Tötet Super Mario.
Nein, die Vorratsdatenspeicherung.
Okay.
Tötet die Vorratsdatenspeicherung.
Ja, warum bist du jetzt dafür?
Für was?
Für Vorratsdatenspeicherung.
Weil ich Vorräte gut finde. Wenn man Krieg kommt, hat man Vorräte.
Das stimmt allerdings.
Und dann bewerfen wir die Leute mit den Daten, die da drin sind.
Datenmüll. Wir haben dann eine Datenschleuder.
Wir labern sie zu.
Leute.
Ich find's so lustig bei der Vorratsdatenspeicherung, dass das ja eigentlich die deutsche Umsetzung sozusagen von dem wäre, was der Patriot Act in Amerika wäre, so in Teilen auf jeden Fall.
Aber in Deutschland darf man nicht Patriot sagen, weil Patrioten sind nämlich Nazis.
Genau, und deswegen nennen wir das dann Vorratsdatenspeicherung statt Patriot Act. Und es gibt eine Statistik darüber, der Patriot Act wurde ja auch eingeführt, um natürlich wieder Terrorismus zu bekämpfen. Von den 3.500 Sachen, Durchsuchungen oder was auch immer, die aufgrund des Patriot Acts gemacht wurden, sind 100 irgendwie terroristisch gewesen. Der Rest war halt irgendwie das, was die Polizei schon immer gerne halt mehr Kontrolle haben will. Irgendwie Drogen und was weiß ich was halt.
Du sagst jetzt auch die Polizei. Und mir wurde das vorhin angekreidet.
Ja, als Institution.
Als Institution?
Ach, will sie das?
Du hast ja gesagt, die Polizei hätte einen 15-Jährigen verprügelt. Das waren einzelne Polizisten, nicht die Institution Polizei.
Ja, du hast recht. Nicht die Polizei verprügelt Menschen, Menschen verprügeln Menschen. Mhm.
Hat eigentlich noch irgendjemand den Überblick, wie das sich alles entwickelt hat mit der Vorratsdatenspeicherung, wann die aufkam, wann das erste Mal darüber diskutiert wurde?
Gab es da nicht schon eine Sendung?
Wir können es ja kurz zusammenfassen, glaube ich. War das nicht, also es war eine EU-Vorgabe, also beziehungsweise es war halt alle, was bedeutet, dass halt sämtliche Regierungen in Europa dafür waren, einschließlich der Deutschen. Mhm. Das war, glaube ich, damals unter der Großen Koalition.
Ja, ich glaube.
Und
das heißt, wie lange her?
Große Koalition kam an die Regierung 2005 bis 2009.
Ja.
Und in der Zeit wurde sie auch eingeführt, war 2 Jahre aktiv.
6 Monate?
6 Monate nur? Mhm.
Nein, war es länger? Ich meine schon.
Es war wahrscheinlich länger, weil es war auch, nachdem Schwarz-Gelb die Regierung übernommen hat, lief sie noch weiter, bis beim Bundesverfassungsgericht sie gestürzt wurde.
Genau. Ja.
Das war, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte, wo eine Ministerin die Regierung verklagt hat. Mit Sabine Leutheusser-Starnberger, die war auch Klägerin dort.
Stimmt.
Und seitdem gibt es kein neues Gesetz, weil die FDP sich dagegen sperrt.
Ja. Sperrt sich gegen Sperren. Nein, gegen Speicher.
Ja, genau.
Aber inzwischen gibt es ja irgendwie so halb legal oder wie auch immer dieses Quick Freeze und die Provider speichern sowieso eine Weile, weil sie haben ja.
Quick Freeze ist eigentlich nicht mal so schlimm, weil das ist.
Du hast einen Verdacht.
Da gibt's ja, verschiedene,
so. Da gibt's verschiedene. Das ist auch nur auf Verdacht.
Ach, auf Verdacht. Und die bei Vorratsanspeicherung ist ohne Verdacht jeder.
Ja,
das ist der Unterschied.
Aber da ist dann die Frage, inwieweit der Verdacht begründet ist, ob es einfach nur die Polizei hingehen muss und sagen, ja, wir würden gern mal von dem die Daten haben.
Hm. Oder ein Richter.
Oder ob halt wirklich ein Richter mit sinnvollen Indizien davor.
Ja, und das ist auch wieder, so ein Wunschdenken, dass Richter dann alle durchlesen, was da steht.
Ja, natürlich. Klar. Theoretisch sollten sie es halt, aber.
Ja, ja.
So, und was damit passiert mit der Vorratsdatenspeicherung?
Bisher nichts. Und. Ich hoffe auch, dass die FDP sowieso. Da jetzt, ich denke mal auch auf Druck durch den Erfolg der Piraten da jetzt auch standhaft bleibt. Mhm. Wenn Niebel schon sagt, man soll die Piraten als Vorbild nehmen. Und da ist hat er wirklich darauf bezogen. Mhm. Ich denke, das ist der große Erfolg der Piraten, dass sie Druck ausüben, vor allem auf die anderen Parteien, die anderen kleineren Parteien.
Ja.
Also ganz, ganz kleine Parteien wie die FDP bis zu einem relativ halbe Volksparteien wie die Grünen mittlerweile.
Ja. Oder die SPD.
Die SPD ist ziemlich eindeutig mittlerweile für Vorratsdatenspeicherung.
Ja, ja, stimmt. Waren sie schon.
Ja, die haben es ja mit eingeführt.
Die können sich doch jedes Mal wieder umentscheiden.
Alba Freude hat auch ziemlich
viel. Jeden Monat Schläge was anderes.
Alba Freude hat ziemlich viel Schläge kassiert dafür. Der hat ja auch ist in diesem Entwurfskomitee oder wie auch immer dabei. Und der hat dann auch einen Entwurf mit Mindestspeicherdauer. Ist ja auch so Neusprech wie der Mindestspeicherdauer.
Ja, ja, mit der tollen Begründung, Vorratsdatenspeicherung. Ist ja, das Wort ist so negativ belastet, deshalb müssen wir es jetzt Mindestspeicherdauer nennen. Dann die interessante Analyse drüber, dass, was hat es noch mit der ursprünglichen Thematik zu tun, wenn man sagt, ja, nicht ob gespeichert wird, sondern es wird nur noch darüber diskutiert, wie lange gespeichert wird, nämlich mindestens irgendein Zeitraum.
Und länger ist natürlich immer gut und so.
Das ist aber auch schön, sowas zu beobachten. Auch zum Beispiel, wie damals das Gesetz, an welchem Tag das zustande gekommen ist. Und zwar war das meines Wissens im Umfeld.
Was nicht was mit Fußball-WM?
Nein, nicht WM. Nein. Das war 9. November, kann es sein? Es war irgendein markantes Datum, das einen Bezug zur Geschichte hatte.
Von welchem sprichst du jetzt?
Von der Vorratsdatenspeicherung.
Okay, das
vom Beschluss. Du kannst es gucken. Du
hast mit 9. November, da liegt man 90% der Fälle eh wie richtig.
Ich meinte, es war im Herbst und es gab Schienenersatzverkehr an dem Tag. Weil ich saß im Bus und hab das dann. Hab mich unterhalten mit dem jetzigen Kreisvorsitzenden der SPD Neuwirn.
9. November 2007.
Ja, genau. Weil das ist so ein geschichtsträchtiges Datum und das sind sowieso die ganzen Medien voll mit Erinnerungen daran. Und da kann man sowas schon dann beerdigen.
Das macht man ja immer gerne, dass man schaut, dass ein tolles Ereignis in der Gesellschaft irgendwie ist, damit man dann die schlechten Themen so kurz durchwinken kann.
Fußball-WM.
Ja, ist immer sehr toll, da gibt's alles. Da kommen dann irgendwie bei Fußball-WM kommen dann immer die ganzen Haushaltsdinger und irgendwie.
Fukushima.
Ja, es war natürlich perfekt geplant.
Fukushima, genau. Genau wie die Explosion dieser Kernaufbereitungsanlage in Frankreich kurz vor der Berlin-Wahl.
Ja, natürlich.
Gab's da den Verdacht, das Kommando Renate Künast hat zugeschlagen.
Ja, nachdem vorher die CDU den Terroranschlag hier, also den Verdacht auf Terroranschlag geplant hatte, haben die dann die Explosion geplant.
Wir werden schon wieder sehr verschwörungstheoretisch, glaube
ich. Ja.
Ja. Was tut eigentlich der Chaos Computer Club, um Leuten in und um Ulm Netzpolitik näher zu bringen?
Der Chaos Computer Club, es gibt das Chaos Seminar, in dem es öfter
so Themen gibt. Ja, an der Uni oben ist aber auch.
Es gibt Def Radio.
Mhm. Das machen wir jetzt gerade.
Gibt es Hörer? Hören uns Leute zu?
Ich gehe davon aus. Also wenn uns Leute zuhören, ihr dürft uns zum Beispiel ins Gästebuch schreiben auf der Website www.defradio.de oder uns anrufen. Wir haben immer noch keinen Anrufer zu den Neutrinos. Also wenn sich jemand auskennt mit Neutrinos, die schneller sind als das Licht, dann ruft uns doch an 0731 938 6299 hier im Studio.
Wahrscheinlich sind die Anrufer so schnell, dass sie schon vorher angerufen haben.
Ja, die waren hier ständig, als wir noch gar im Studio. Diese Witze werden auch langsam alt.
Aber wir haben einige Podcast-Downloads. Also
Neutrino-Witze sind so 2014.
Ja, zu den Neutrinos kam auch dann ein Tweet irgendwie bei mir rein, wo dann hieß, ja, Tesla wusste es schon vorher. Der hat wohl irgendwie über Neutrinos geschrieben, sie sind klein mit einer so geringen Ladung, dass man sie eigentlich als Neutronen bezeichnen kann und sie sind schneller als Licht.
hat er gesagt.
Anscheinend.
Ja, das war wieder so eine Zitat-Falsch-Zuordnung garantiert.
Vermutlich. Also ich kann es nicht nachvollziehen.
Wahrscheinlich hat er das Gleiche auch gesagt über irgendwelche Automobile, die auch schneller als Licht werden oder so etwas.
Frage dich, was machst du, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fährst, mit eingeschalteten Scheinwerfern und ein Neutrino überholt dich? Frage dich nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage dich, was du für dein Land tun kannst. Mhm. Mao Zedong.
Richtig zitieren. Das würde irgendwie passen zur Bundeswehr, gerade zur Zeit, mit der Werbung und so. Habt ihr die Bundeswehrwerbung schon gesehen?
Nein, erzähl.
Also voll gut. Sie zeigen ganz viele tolle, junge, gut aussehende Männer und Frauen, die irgendwie ganz viel tolle Technik beherrschen, Kampfjet und lauter solche Dinge. Und dann Bundeswehr irgendwie. Also es ist sehr, sehr, sehr toll, das anzuschauen. So, okay, das ist schön, das ist schön, das ist schön. Gut, da muss ich mitmachen.
Ja, gut, schön, es ist Werbung. Es ist Werbung. Was also, ja, das wissen, natürlich. Willst du, dass Leichenstücke zeigen in
der cool. Bundeswehr? Kommt zur Bundeswehr.
Was für Leute würden sie dann wohl anlocken? Willst du, dass solche Leute dann in Afghanistan
Die fallen doch sowieso dann wieder raus durch den psychologischen Test.
Die Frage ist sowieso, wer geht noch zur Bundeswehr?
Ja. Aha. Es gibt ein paar Leute, die das trotzdem noch machen.
Ja, ja.
Klar. Das war halt.
Magst du jetzt nochmal Bauarbeiter-Analogien anbringen? Komm, nein. Trampel auf Leuten mit geringer Bildung herum.
Nein.
Wieso vermutest du, dass Bauarbeiter geringe Bildung haben?
Genau. Ich habe das vorhin von ihm impliziert.
Ich habe nie gesagt, dass sie geringe Bildung haben. Ich habe gesagt, dass sie sich nicht unbedingt für Bildungspolitik interessieren.
Ach so, ja, ja.
Wir werden heute immer wieder zu diesem Thema zurückkommen,
ja,
oder?
Ja, das ist vollkommen okay.
Ich habe mal auf dem Bau gearbeitet.
Ja.
Okay. Ja. Ich habe Duschen gemacht. Also ich habe Häuser gebaut und da vor allem dann Innenausbau von Badezimmern auch.
Einzige Bau, bei dem ich immer arbeite, ist bei meinen Eltern das Haus zu renovieren.
Ja, nee, das war interessant, weil das war in den USA. Da habe ich in Kentucky gewohnt und da habe ich das gemacht. Mhm. Und das ist als Deutscher immer wieder erschreckend, wie politisch inkorrekt Amerikaner gegenüber der deutschen Geschichte sein können.
Ja.
Weil ich habe da die ganzen ich habe dann mehrere Wochen lang den Innenausbau der Duschen gemacht und das war in so einer Ferienanlage, das heißt, die Häuser sollten später vermietet werden an Camper. Und dann kommt dann irgendwann mein Arbeitskollege, die Chef war es eigentlich, kommt dann daher und meint so, er kann es echt nicht erwarten, bis die ersten jüdischen Gäste kommen, dass er ihm sagen kann, dass ein Deutscher die Duschen gemacht hat. Und ich wusste nicht, was ich darauf reagieren soll.
What?
Ich bin dann auch irgendwann im Laufe der Zeit abgehört und habe dann Gegenwitze gemacht. Also, aber ja. Es war halt verstörend im ersten Moment.
Okay. Und wie war das gemeint?
Wie war es gemeint? Wie soll es gemeint gewesen sein?
Okay, ja.
Na ja, gut. Das trauen wir uns irgendwie gar nicht so. Also wir haben da, manchmal finde ich, als Deutsche
fast ein bisschen zu viel. Lass uns nicht auf dieses Thema eingehen.
Bitte ja, nicht. Ja, okay.
Bitte nicht. Nein, ich finde, das ist nicht zu viel. Das ist schon okay so. Deswegen war ich auch so schockiert.
Ja, was ich noch erwähnen wollte, wir haben über die Vorratsdatenspeicherung einiges gesprochen, aber wir haben auch schon gesagt, dass die Petition noch läuft. Wer mitzeichnen möchte, zeichnemit.de.
Genau. Da
gibt's Infos zu.
Da kann man sich dann, ich mache das immer, wenn ich was mitzeichnen muss, muss ich mir erstmal ein Passwort wieder zuschicken lassen, so eine komische Benutzernamen-Passwort.
Standard. Weil ich das benutze, also ich kenne das Passwort, aber ich kenne den Benutzernamen nicht.
Jetzt vielleicht mal, mag jemand erklären, was eigentlich passiert, wenn man da unterschreibt? Also was passiert, wenn die Petition durchgeht? Ich habe das noch nicht so ganz mitbekommen.
Ja,
eigentlich passiert doch sogar eigentlich mehr oder weniger.
Nicht so viel, außer dass, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit 50.000 Mitzeichner da sind, dann ist...
Ja, genau, das ist nämlich interessant. Da muss sich der Petitionsausschuss des Bundes... Moment mal, so muss man sagen. Wenn die 50.000 generell erreicht werden, dann muss sich der Petitionsausschuss mit dieser Petition befassen.
Ja, mehr ist da wohl nicht
definiert. Das heißt, das steht auf der Tagesordnung.
Nee, befassen ist einfach befassen. Also befassen könnte zum Beispiel sein, es gibt eine Petition, lass sie uns ausdrucken und Papierflieger draus bauen.
Und das möchte ich sehen.
Ja, durch das Erreichen der 50.000 innerhalb dieser
Frist. Bundestag macht schon Spaß.
Ich weiß nicht. Trollpotenzial. Durch das Erreichen der 50.000 innerhalb dieser gegebenen Zeit wird es in der öffentlichen Anhörung. Da kommt aber dann der oder die Petentin, ich weiß gar nicht, ob es ein...
Ich glaube, es war ein eher...
Ja, also bei der einen war es ja Franziska Heine, genau, und jetzt weiß ich den Namen nicht, wer es gemacht hat. Der wird dann eingeladen und dann wird dann öffentlich angehört.
Das heißt, der liest vor, was er geschrieben hat und dann
wird darüber ein bisschen geredet. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich glaube, damals es irgendwie erzählt bekommen habe, wie die Anhörung war von Franziska. Und ich das mittlerweile vergessen habe, weil es lang her ist.
Mhm. So, wir haben jetzt die 50.000 erreicht in der Zeit, oder?
Ja,
oder war es zu spät?
Ich glaube, wir haben es erreicht gehabt.
Ich glaube.
Ja, weil in der letzten Zeit war es innerhalb von ein paar Stunden sind dann auch die 9.000, die dann noch waren, voll geworden. Hm. Weil ja, dann plötzlich, Schluss weil es dann plötzlich gegangen, hieß, ja. Jetzt, bis jetzt muss man noch machen, dann haben alle sofort noch unterschrieben irgendwie.
Aber wie gesagt, mir kam es nicht so vor, als sei da so viel mobilisiert worden im persönlichen Offliner-Kreis, als das beim letzten Mal der Fall war.
Ich finde, es gibt auch viel mehr, man hat viel öfter sowas, also Petitionen. Wir hatten den, wie hieß der, Jugendmedienstaatsvertrag.
Jugendmedienschutzstaatsvertrag.
Gab
es da auch eine Petition
dazu? Ja, da gab es auch eine Petition dazu. Das war ja Ländersache, also Staatsvertrag ist ja immer ein Vertrag zwischen den Bundesländern, um dann etwas doch auch bundeseinheitlich zu machen. Und da gab es Petitionen, die musste man allerdings selber an die einzelnen Landtage schicken.
Ja, und schon wird es schwierig und keiner macht mit.
Nee, es haben einige mitgemacht. Also
ja, aber je größer die Hürde, desto schwerer wird es, Leute dazu zu bewegen, das mitzumachen.
Ja, ich fand, das war noch die Petition, die meisten Anhänger noch nach dem ersten Vorratsdatenspeicherungssache bekommen hat. Weil da gab es auch eine super Website dazu, wo das einer erklärt hat, worum es da geht und warum es diese Petition gibt. Und man konnte eben sich da so ein PDF ausdrucken mit diesen ganzen Petitionstexten und da die 16 Mal unterschreiben und ihm dann schicken, und er hat es dann an die Landtage verteilt. Aber seitdem gibt es immer öfter so Petitionen, wo man gar nicht mehr weiß. Also ich habe den Überblick verloren, ganz ehrlich.
Du hast Petitionsstress?
Ich habe Petitionsüberblick. Petitionsstress ist ein schönes Wort.
Ja, aber ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür. Ich meine, so eine Petition, das sind irgendwie 3 Klicks, die man machen muss. Das ist eigentlich, was man so schön als Slacktivism bezeichnen könnte. Vom Sessel aus, ohne den Hintern heben zu müssen. Und trotzdem ist es offenbar schwierig gewesen, die 50.000 in der Zeit zu mobilisieren. Was heißt das für uns? Die Frage fand ich vorhin übrigens immer noch nicht befriedigend beantwortet. Was macht der CCC, um meiner Oma zu erklären, was Netzpolitik macht?
Natürlich kann deine Oma mal vorbeikommen und dann mit uns darüber reden.
Am Montagabend vom WC, während ihr Pizza esst.
Wir essen dann nämlich Pizza, während wir mit ihr darüber reden.
Das finde ich gut, weil das ist dann immer so schwer verstanden. Nein, ich. Aber das ist auch wieder so eine Hürdensache, finde ich.
Ja, ja.
Ja, aber auf der anderen Seite, du müsstest halt irgendwie die Medien dazu bringen.
Die Medien, TM.
Die Medien, genau, die Medien, TM, darüber zu berichten. Das ist die einzige Möglichkeit eigentlich, weil wir selber haben nicht den Zugang. Wir haben Radio, klar.
Wir sind ja im Radio. Mhm.
Aber ich glaube, deine Oma wird wahrscheinlich diese Radiosendung nicht hören.
Kann sie gar nicht, die wohnt so weit weg.
Internet.
Hat sie nicht. Sie hat Fernsehen.
Das ist immer das Problem, mit der Netzpolitik jemanden näher zu bringen, der kein Netz hat.
Das Medium, das heutzutage irgendwie sehr viele benutzen, ist halt Fernsehen. Also Radio benutzen gar nicht mehr so arg viele. Die meisten haben irgendwie einen Fernseher dann halt irgendwann an. Und darüber was zu bekommen.
Ja, in der Küche hört man Radio. Aber meine Oma würde zum Beispiel sagen, die reden hier zu viel und die reden zu viel Schwäbisch.
Also ich mache das immer folgendermaßen: Ich brenne den Podcast auf eine CD und lege das meine Oma ein und drücke auf Play und dann gehe ich wieder.
Und die hört das dann auch?
Ja.
Cool.
Aber sie sagt immer, sie mag es eigentlich nur, meine Stimme zu hören, und sie weiß gar nicht, worum es da geht.
Ja. Aber sie hört's.
Nein. Der Bub, der schwätzt immer so Zeug. Keine Ahnung was.
Nee, aber ich finde es toll, dass sie das trotzdem hört. Und
ja, aus Gefälligkeit. Nee, ist okay. Ich möchte es nicht deiner Oma schlecht machen. Ich hole mir jetzt Weingummi.
Auch nicht, ich auch nicht.
Mag jemand Weingummi?
Weingummi klingt toll. Weingummi. Ich mach mal dein Mikro leise.
Ja.
Ja, wo wir es gerade mit Medien, Jugendmedienschutzstaatsvertrag hatten, wisst ihr eigentlich noch, wie der eigentlich gescheitert ist?
Oh. Das war ja absolute Kindergarten. Das war ganz komisch, dass es plötzlich dann gar nichts mehr los war.
Und ja, das war in NRW, war das so, dass die Regierung gewechselt hat. Das war ja dann rot-grüne Minderheitsregierung. Und vorher hat die CDU, also die schwarz-gelbe Regierung, hat dann gesagt, ja, wir stimmen zu, den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. In der Opposition haben dann beide Parteien gesagt, nee, wir stimmen jetzt nicht mehr zu. Mhm. Dann haben rot-grün gesagt, ja, leckt mich doch, wir wollen es auch nicht.
Weil es vom Falschen kam wieder mal.
Ja.
Das ist doch immer diese Scheiße.
Der Rot-Grün wollte es eigentlich gar nicht. Die haben dann
Leute bloß
aus Staatsresort, wollten sie dann doch zustimmen, weil die wollten ja, damit es halbwegs konsistente Politik hat, die Politik der Vorgängerregierung praktisch weiterführen.
Ja, weil es von denen kam. Das ist doch immer dieser Blödsinn.
Ja.
Ich habe neulich gelesen, es hätte in den USA schon ein bedingungsloses Grundeinkommen geben können. In den 1970ern. Mhm. Ich habe den Link nicht da.
Nur hat es wieder der Falsche gesagt.
Genau, weil das war nämlich eine... Wie war denn das? Ich bekomme es nicht mehr zusammen. Das suchen wir raus einfach nach. Und, das lag ewig lang in Schubladen drin. Da gab es einen Regierungswechsel von zu Nixon hin. Und Nixon wollte es eigentlich einführen, glaube ich. Ich muss den Artikel nochmal rausholen. Und es wurde dann aber untergebuddelt, weil ja die Idee von den anderen kam. So.
Ja, da war jetzt gerade auch mit den Schulden von den USA ja auch wieder diese Spielerei zwischen Demokraten und Republikanern. Das ist
lächerlich.
Ja, Republikaner machen fundamentale Opposition zurzeit.
Die Republikaner dann das so hintricksen wollten, dass sie dann irgendwie, dass Obama dann nachher in ihrer Schuld steht dafür, dass sie das zu dem zustimmen, was sie eigentlich schon wollen, aber sie wollen ja nur irgendwie dann im zweiten oder dritten Mal zustimmen, damit sie dann eben Bonus haben, damit sie dann auf jeden Fall die nächste Wahl gewinnen, weil irgendwie, ja, ganz komisch. Also verstehe ich manchmal nicht, wieso die so durchgedreht
sind. Ich glaube, das ist auch gerade, das ist, glaube ich, so ein zentraler Punkt, warum manche Leute Piraten sympathisch finden. Also diese Art. Die gehen daher, die dilettantieren da ein bisschen und die verhalten sich manchmal wie die Axt im Walde und so. Aber sie fangen nicht mit so einem Scheiß an. Noch nicht. Sie fangen noch nicht mit so einem Scheiß an.
Meinst du, das kommt?
Möglich.
Ich will es nicht ausschließen. So schaut, was die Grünen, also wie sich die Grünen verändert haben, dann ist es wahrscheinlich, also recht wahrscheinlich, dass sie, wenn sie größer werden, auch dann irgendwann halt in dieses Politiker denke reinrutschen und dann halt.
Fände ich aber gar nicht schlimm.
Ja.
Weil dann kommen eben dann die Space Invaders, sind halt der nächsten.
Ja.
Das ist ja wurscht, das ist okay, wenn sich sowas auch wieder überholt irgendwann. Und Leute sagen, ja gut, das war jetzt schön, weil es kommt doch darauf an, was sie jetzt für Impulse setzen und was sie für Experimente anfangen.
So, falls jemand später zugeschaltet hat, wir sind Def Radio und ihr hört Radio Free FM und wir quatschen heute über Politik und Zeug.
Und deine Oma.
Und Zeug und meine Oma.
Deine Oma, die Def Radio hört.
Ja. Und deine, die es nicht tut, weil sie zu weit weg wohnt.
Ja. Mhm. Und ich keine CDs brennen kann, weil ich kein optisches Laufwerk mehr habe.
Mhm. Das ist auch eine interessante Sache. Das hat mein Laptop auch nicht, aber ich habe mir dann extra eine Dockingstation dafür besorgt, die das kann.
Ich habe inzwischen wieder eins, das wieder optische Dinge brennen kann.
Und ich brauche es eigentlich nur, um CDs hier fürs Radio zu brennen.
Ja, oder ein Installationsmedium, weil ich habe noch ein altes Notebook, mit dem ich rumspiele und das kann ich von USB booten.
Ja. Wollen wir jetzt wirklich rumnörden?
Nein, wollen wir nicht.
Ja, das würde ich begrüßen.
Ja, aber apropos CDs brennen, da kann man tolle Jingles drauf tun, wie zum Beispiel diesen hier. Radio
4FM. Wunderschön.
Nur um nicht zu vergessen, wo wir hier sind.
Lass uns nie vergessen, wo wir hergekommen sind.
Ja, wo sind wir jetzt? Wo stehen wir jetzt? Wie machen wir weiter?
Wollen wir was ganz Neues anfangen?
Okay.
Können wir.
Soll ich mal die tolle Liste anschauen?
Wir haben, ja, immer noch Themen.
Wir haben noch das Themen. Hat immer noch niemand wegen den Neutrinos angehört.
Hört man das eigentlich, wenn ich hier mit der Tüte rasche?
Ja, das hört man gut.
Oh.
Das macht das Flair.
Ja.
Das ist so das literarische Quartett mit Wein, jetzt halt mit Weingummis.
Mhm. Klingt ein bisschen wie das Knastern eines Lagerfeuers.
Mhm. Knistern, Lagerfeuer.
Knistern, stimmt.
Ja, Lagerfeuer
und... Wir sitzen hier ums virtuelle Lagerfeuer.
So, im Chat kommt gerade die Frage auf, ob man die Oma überhaupt mit Def Radio erreichen muss, was es denn bringt.
Ich weiß nicht, ob man sie mit Def Radio erreichen muss, aber ich finde, wir sollten alle Omas dieser Welt erreichen mit Netzpolitik. Weil das Problem ist, dass momentan so eine Art Deutungshoheit besteht. Also es entsteht der Eindruck, das Internet ist der rechtsfreie Raum. Das ist ja auch eine typische Argumentationsform, in dem du einfach so oft das Zeug wiederholst, bis die Leute es dir einfach glauben. Das muss überhaupt nicht richtig sein. Du wiederholst einfach bei jeder Gelegenheit, und das ist auch das Absurde, wo wir jedes Mal Witze drüber machen, von wegen, oh ja, rechtsfreier Raum, und das Internet ist doch hauptsächlich kein linksfreier Raum, und keine Ahnung, aber nee, das wird ständig wiederholt. Und irgendwann fangen die Leute an, das zu übernehmen, weil sie haben es so oft gehört, das muss aber richtig sein. Und es hat vor allem keiner widersprochen, den die auf ihrem persönlichen Medien- und Aufmerksamkeitsradar haben. Mhm. Weil sie ja kein Def Radio hören. Oder sonstige Sachen.
Oder keine Netzpolitik lesen.
Und das,
oder
genau, und das sorgt für ein Problem. Also ich habe ja neulich auch in der Übung an der Uni, die ich betreue, da hatten wir es, wie war denn das? Da ging es um Multimedia-Systeme-Vorlesungen und da ging es um Quality of Service und InSurf und DiffSurf und so weiter. Und dann habe ich denen mal einfach als Aufgabe gegeben, sie sollen mal eine Woche lang recherchieren, was eigentlich abseits der technischen Ebene für gesellschaftliche, politische Resultate eigentlich aus Nicht-Netzneutralität, also ich habe den Begriff nicht benutzt, Netzneutralität, aber eben aus Quality of Service entstehen kann. Und wie das so ist, Studenten sind faul und da kam dann ja nicht so viel raus. Und habe ich immer mal einen kurzen 10-minütigen Exkurs über Netzneutralität gemacht in der Übung und die waren gebannt und haben dann gefragt, wo man dann mehr nachlesen kann. Da habe ich gesagt, ja klar, netzpolitik.org oder Le Quadrature de Net, und das war denen vollkommen neu. Das sind also Informatik- und Medieninformatik-Studierende und die kennen das nicht. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns hier in einer ganz, ganz, ganz engen Blase bewegen und uns überhaupt nicht bewusst sind, dass der Großteil der Menschen um uns herum keine Ahnung hat, wovon wir eigentlich quatschen.
Das stimmt, das gibt sehr, also nicht, weil sie nicht interessiert werden, sondern einfach, weil sie gar nicht damit in Berührung kommen.
Weil der Informationszugang fehlt.
Ja.
Ja, ich glaube, du hast vorhin die Frage gestellt, was macht der Chaos Computer Club in Ulm oder um Ulm, um hier Leuten Netzpolitik näher zu bringen. Und ja, es gibt da ein paar Ansätze. Es ist natürlich ja nicht ganz einfach. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, jeder. Wir machen das hier freiwillig, weil uns Spaß macht, weil wir von etwas überzeugt sind.
Ja, von was denn?
Ein ganz netter Ansatz ist meiner Meinung nach Chaos macht Schule.
Das können wir auch mal versuchen, ob man das hier herbringt.
Ja, das habe ich schon lange vor mir, das mal mich mal damit näher zu beschäftigen. Der Ansatz ist, ja, der Chaos Computer Club geht in die Schulen und spricht dort oder macht irgendwas mit Schülern über Technik oder Netzpolitik oder was auch immer unsere Themen eben sind. Ja, wäre schön, wenn wir das hier auch mal mehr hinbekommen könnten.
Ja, aber das ist eine Aussage wie, ich will echt mal mit dem Rauchen aufhören. Oder 10% können sich vorstellen, Partei XY zu wählen.
Mhm. Ja, das ist richtig.
Ja,
das,
natürlich.
Ja, hier jetzt in meinem Fall schon, ja. Aber Chaos macht Schule ist extrem angewachsen in letzter Zeit. Also viele, viele RFA-Kreise machen das mittlerweile.
Mhm. Aber es ist ja wieder die junge Generation dann.
Ja, stimmt.
Ja, okay. Da müssen wir vielleicht
Chaos machen. Alles.
Nee, weil da, ich will mal ein bisschen bashen jetzt, weil das ist mir neulich aufgefallen. Ihr seid ja in Ulm, also in Ulm, wo die Menschen wohnen und nicht, wo die zur Uni gehen und so, nimmt man euch eigentlich kaum wahr.
Mhm, das stimmt. Wir sind recht, also wir sind so ein kleines Grüppchen und wir sind da und ja.
Ich verwende sogar ein Diminutiv für euch selber. Wir sind ein kleines Grüppchen. Engagierte Leute und wir machen dann, das hört sich wieder so.
So ist halt irgendwie.
Wenig selbstbewusst dann.
Ja, klar, also die, es gibt halt recht viele Leute, die halt vor allem montags kommen und dann halt irgendwie über alles Mögliche quatschen und aber nicht so viele, die jetzt nach außen hin irgendwie.
Ja, aber das ist mir aufgefallen. Ja. Ich finde die Idee ja sau cool, an der Uni das Zeug zu machen, weil da die Räume da sind und weil das halt historisch gewachsen ist über Framstag und so weiter und weil das halt dann so, okay. Aber habt ihr nicht den Eindruck, dass er da einfach Leute ausschließt, die das universitäre Umfeld nicht kennen oder vielleicht sich vor dem universitären Umfeld ein bisschen fürchten? Vielleicht Bauarbeiter?
doch.
Ja, bestimmt.
Doch.
Und euer Hackspace ist auch im Arsch der Welt.
Ja, und nicht wirklich aktiv und alles.
Was könnt ihr eigentlich?
Das ist eine gute Frage.
Ja, Radio machen. Unser Hackspace ist neben dem Kino, also bitte.
Ja, eigentlich schon.
Ja.
Aber in Neu-Ulm.
Ja, in Neu-Ulm. Man muss nach Bayern fahren.
Das ist natürlich ein Argument. Ja. Aber wir machen Def Radio, also alle zwei Wochen eine Radiosendung. Ich muss sagen, ich bin schon stolz drauf, dass
ja, aber erste Sachen zum, ja klar, das ist wirklich cool, aber Sachen zum Anfassen, das ist doch so ein bisschen, ja.
Ja, da braucht es halt immer viele Leute, die Zeit investieren und
nur,
alles.
Es braucht gar nicht so viele Leute, es braucht eigentlich es nur zwei braucht, Leute, die Zeit ja, investieren wollen.
Ja, Wunderpunkt, würde ich mal sagen.
Soll ich noch ein bisschen Salz reinstreuen?
Ja, mach mal.
Ja, wenn du willst.
Ja, ich weiß nicht. Damit ich werde es im Laufe der Sendung, werde ich euch noch ein bisschen bashen.
Das ist gut, vielleicht entsteht ja daraus was.
Ja.
Wäre cool.
Ja.
Ja.
Ruft uns an. Ruf uns an, wenn ihr nicht nur keine Ahnung von Neutrinos habt, sondern auch Ideen, was man machen könnte.
Oder wenn ihr uns auch ein bisschen bashen wollt. Die Telefonnummer nochmal 0731 938 6299. Oder ja, auf der Website nachschauen, devradio.de, devradio, schreibt man das.
Genau. Es gibt übrigens ja mittlerweile, sollen wir das Thema vielleicht mal aufmachen, es gibt einen anderen Hackspace mittlerweile.
Ja, machen wir das auf, finde ich gut.
Direkt über uns.
Fünf Meter Luftlinie.
Luft, ja, ein bisschen mehr. Ja, was sagt ihr dazu, ihr Chaos-Computer-Klubbler, die da ein Schisma erlitten hat, weil jetzt...
Hackspaces sind niemals schlecht, egal wie viele es gibt.
Ja? War der schon mal da?
Ich war persönlich noch nie drin.
Warum nicht?
Keine Zeit, keine was
auch immer. Ah, ja, aha.
Ich war die letzten 3 Wochen noch nicht mal bei uns, deswegen.
Ach so.
Ja, ich wollte vor einem Jahr mal hin, ungefähr, grob, ja, fast ein Jahr
mittlerweile. Geht's denn
schon
so
lange? Nee,
geht's so gar nicht so lange.
3 Monate oder so.
Ah, dann war das nach dem Lockpicking-Vortrag im Chaos-Seminar, da wollte ich hin. Ja, hat sich irgendwie nicht ergeben.
Weil das ist nämlich so ein Punkt, was mir auffällt, ist in Ulm so. Ulm ist doch eigentlich, ja, das ist Ulm. Also der Name sagt ja schon alles. Ulm. Und entgegen allen Erwartungen finde ich, dass Ulm, also vielleicht ist das, ja, ich weiß auch nicht. Also ich kenne das auch von ganz vielen Leuten, die hier aufgewachsen sind, die finden Ulm einfach prinzipiell pauschal scheiße. Weil die sind hier aufgewachsen, das ist halt so, da ist aber groß geworden und glaubt ja alles zu kennen, was die meisten aber gar nicht tun. Setzt die mal irgendwo in der Straße der Neustadt aus und die finden gar nicht mehr heim, wenn sie das Münster nicht sehen würden. Und die sagen, Ulm ist doof und deswegen gehen die alle nach Berlin.
So, ich bin hier aufgewachsen, ich find's cool.
Ah, ja, ich bin hier auch aufgewachsen und ich find's auch cool.
Ja, komm, du kommst aus dem Kaffhaus.
Ihr habt ja auch schwarze T-Shirts an und sagt beim Chaos Computer Club, ihr seid jetzt nicht die Norm von Leuten, die dem Hipstertum sich anschließen und nach Berlin gehen. Ich fände Berlin auch cool, weil ich Wien cooler finde. Aber es gibt doch ganz viele Leute hier in Ulm eigentlich, die Interesse haben an diversen Sachen. Ich war jetzt gestern, war ich bei Oststadtkunst. Das ist einfach eine private Wohnung, die jetzt gerade leer steht. In der Olga-Straße Richtung Willy-Brandt-Platz raus, das ist eigentlich noch Mitte, aber die sagen halt Oststadt, weil alle immer meinen, dass Oststadt da hinten ist. Und die haben dann Bilder an die Wände gehängt und haben eigene Kunst ausgestellt und auch eine Rauminstallation gemacht. Gehst du einfach hin. In Berlin ist es vollkommen normal. Also das ist eigentlich außergewöhnlich, wenn du mal eine Woche hast, dass du sowas nicht irgendwo siehst. Hier in Ulm ist was Besonderes eigentlich. Und was mir da im Gespräch aufgefallen ist, die hatten dann gesagt, ja klar, wir waren hier unterwegs, wir haben uns dann so einen Verbund von Wohngemeinschaften, einfach von jungen Leuten, auch von Leuten, die arbeiten. Und dann kam raus, dass es ganz viele Leute gibt, die dort künstlerisch aktiv sind. Und man sich gefragt hat, warum man nicht mal netzwerkt und dann so eine Ausstellung gemeinsam macht. Und das...
Ja, wir netzwerken auch recht wenig.
Ja, und das ist doch offensichtlich, das muss es doch eigentlich, also das ist doch absurd eigentlich, dass diejenigen, die im Netz sind, dass sie nicht netzwerken und sich unter also Gleichgesinnten treffen, weil es im Endeffekt heißt doch jetzt, es gibt mehrere Gruppen von Leuten, die einen machen den Freiraum hier im Hause, diesen Hackspace, dann gibt es die Chaos Computer Club Leute, dann gibt es die Piraten, die hier auch so eine Ortsgruppe haben, aktiv sind, und was mir ja auffällt, die Schnittmengen zwischen diesen 3 Gruppen zum Beispiel ist so gut wie gar nicht gegeben.
Mhm. Ja, ich zum Beispiel war jetzt auch bei den Piraten hier nur einmal, weil es halt auch wieder dann auf andere Termine fällt und so und dann, ja.
Ich frage mich, warum das so ist, weil ich kenne das aus anderen Städten, dass da ziemlich viel Überschneidungen gibt immer und dass dann deutlich mehr geht, wenn man deutlich mehr Personal akquirieren kann, halt Leute akquirieren kann, die Bock haben auf irgendeinen Blödsinn. Lass uns Videoprojektionen auf Häuser machen zum Beispiel, sowas, immer mal spontan abends, ja, dann wird das gemacht.
Mhm.
Ja, woran liegt das? Gute Frage.
Der Ulmer an sich.
Entweder wir sind zu faul als Ulmer oder die kritische Masse fehlt. Keine Ahnung.
Ja, aber kritische Masse, haben wir schon festgestellt, ist nicht so hoch.
An sich nicht, aber dann sind wir wieder zu faul, um die kritische Masse zu haben. Wir sind Schwaben.
Also sind wir faul, also müssen wir uns mal in den Arsch treten.
Genau.
Ich kann das übernehmen, wenn ihr möchtet.
Ja, ja, bitte. Ich bitte darum.
Jetzt. Lass es machen, ich trete jetzt in den Arsch.
Spielen wir Musik, dann machen wir das.
Nein, lass es an.
Okay.
Ja, jetzt steh auf, komm.
Ja. Verdammt, der hat mir echt in den Arsch getreten. Okay. Ja, apropos in den Arsch treten. Hier aus dem Chat kam der Vorschlag, doch an der VH Lockpicking-Rentnerkurse anzubieten. Also Rentner-Lockpicking-Kurse anzubieten.
Rentner-Lockpicking? Gibt es da Schlösser an Rentnern, die man öffnen kann?
Ich glaube, ihr wisst schon, wie ich es gemeint habe.
Der ist so verschlossen, der auch. Ja. Ja. VH. VH ist eher was klassisches Ulmerisches.
Echt?
Ja. Okay. Die Volkshochschule ist auch ein Ulmer Konzept, war ich der festen Überzeugung.
Tatsache?
Echt?
Ich meine, dass die Ulmer VH gegründet worden ist von, wie hieß die, Ilse Eigner-Scholl? Die Gattin, wie war denn das wieder? Die kam aus der Scholl-Familie. Also dieser
Scholl-Familie. Ja, das stimmt.
Und das war die Gattin meines Wissens von Otto Eicher, der auch bekannt ist als Schriftentwerfer und mit der HFG Ulm vertrauter und war auch Rektor, glaube ich, da oben. Mhm. Hat die Rotes entworfen. Diese Schrift, die ganz viele Leute aus unerfindlichen Gründen benutzen und hat auch das Design zu Olympia 72 gemacht. Otto Eicher. Und die Inge Eicher-Scholl ist meines Wissens eine Mitgründerin oder die Gründerin. Ich kann jetzt vollkommen daneben liegen.
Du recherchierst gerade. Irgendwie was damit zu tun.
Ich habe mal Wikipedia aufgeschlagen jetzt.
Das war auf jeden Fall mal, wir waren da mal mit der Schule irgendwie da und die hatten irgendwie damit was zu tun, aber das war irgendwie 10. Klasse, das erinnere ich mich nicht mehr so ganz.
Also ich meine, im Hinterkopf zu haben, ohne jetzt ein Internet vor mir zu liegen zu haben, dass die Volkshochschule was ziemlich Ulmerisches ist vom Konzept her.
Die allwissende Müllhalde hat dazu zu sagen, dass die erste deutsche Volkshochschule im Deutschen Reich am 13. Januar 1902 entstand.
Oh.
Im Bürgersaal des Roten Rathauses in Berlin.
Dann liege ich voll daneben.
Weitere entstanden in der Zeit der Weimarer Republik.
Aber die Ulmer wurde auf jeden Fall von der um einiges mitgebildet oder irgendwie sowas.
Aha.
Also Ulm wird auf dieser Seite nicht erwähnt.
Oh. Dann ist Ulm doch wieder Ulm
ist Provinz. Dann ist Wikipedia falsch.
Ulm ist Provinz.
Ganz vielleicht klar, sollen wir müssen Wikipedia.
Dann haben wir jetzt zumindest mal einen kurzen Abschnitt gemacht in die Geschichte der VH Ulm und der HFG Ulm. Nee, aber es. Warum eigentlich Chaos-Seminar nicht in der VH statt der Uni?
Könnte man auch überlegen.
Das wäre sinnvoll eigentlich.
Mal in der Uni und mal in der VH, keine Ahnung.
Vor allem bei nicht so technischen
Ich finde das ausschließend, die Sachen an der Uni zu machen. Also ich finde die Uni cool, ich mag die Uni Ulm, ich bin da gerne und so, aber ich glaube, das ist ein Hindernis, weil man erstmal 10 Minuten mit Bus fahren muss da hoch und dann ist da so ein Betonklotz im Wald und da sind ganz viele komische Leute drin.
Mhm. Das könnte man mal überlegen, ob man mal ein paar nicht so technische Themen auf jeden Fall
alle Themen, auch technische.
Könnte man mal schauen.
So, darf ich noch was von der Website der VH Ulm zitieren? Ich lese das Internet vor. Ich würde es euch auch ausdrucken, aber dann könnt ihr es ja nicht sehen. Also da steht nämlich, dass die Ulmer Volkshochschule am 24. April 1946 von Inge Eicher-Scholl gegründet wurde. Sie war Schwester von Hans und Sophie Scholl.
Ja.
So, und dann geht es jetzt so weiter hier so, ja.
Okay, dann waren wir schon nicht ganz falsch.
Genau.
Ach.
Ja, vielleicht sollten wir doch Fernsehen machen. Dann können wir es nämlich ausdrucken und dann ins Fernsehbild halten.
Du könntest auch ausdrucken, einscannen und auf die Homepage stellen.
Ja. Stimmt.
Wer mich jetzt antwittert, damit dem Drogis außen schickst du per Post zu.
Das hört sich gut an.
Aber Faxen.
Ja, Faxen.
Ja, Sachen in der VH machen, ich finde das eine coole Idee.
Ja, mehr zu den anderen Leuten.
Die und auch was Künstlerisches dann damit verbinden. Zum Beispiel bei so einer Aktion wie der Oststadtkunst jetzt hier. Architekturprojektionen. Wurde ja auch gemacht an der Kulturnacht am Volkshochschulgebäude von Andreas Hausleib. Der aktuell, das kann man vielleicht noch sagen, für die Leute, die in Ulm unterwegs sind, eine Fassadenprojektion am Ulmer Theater mal wieder macht. Es gab schon eine zur letzten Spielzeit, die Erlöst hieß, glaube ich.
Ja.
Jetzt heißt es Erlös, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall gibt es aktuell eine Fassadenprojektion, die mir recht gut gefällt. Am Ulmer Theater. Abends immer, wenn es dunkel ist, logischerweise.
Ich habe irgendwann mal eine gesehen, das war echt cool.
Ja, die letzte war eher so typografisch, wo einfach so verschiedene, ich glaube, die ganzen Titel der Stücke, die laufen, sind dann über die Fassade gewandert. Und jetzt sind es Vögel oder sowas. Es erinnert an den MSN-Schmetterling.
Okay.
Ja, dann war das keine von denen, die ich gesehen habe.
Was sind schön bunt.
Ist bunt. Bunt ist gut. Bunt und blinkend.
Mit viel bunt und laut.
Blinken Lights.
Das ist ein gutes Thema.
Blinken Lights.
Ja, die sind jetzt auch 10 Jahre alt.
10 Jahre Blinken Lights?
Mhm. Ja, ist aber für ihn zu sagen, oder? Blinken Lights, was das ist.
Gab es in Ulm aber auch nie sowas, ne?
Nee. Nein.
In Ulm gab es gar nichts.
Irgendwie nicht.
Also Blinken Lights ist eine Suborganisation vom CCT mehr oder weniger.
Ja.
Gruppe gewesen, oder?
Gruppe.
Das war halt eine Gruppe.
Und die machen halt wirklich Lichtinstallationen.
in Häusern. Also ein ganzes Wohnhaus oder so ein Bürohaus, das dann irgendwie halt nicht besetzt war.
Und ja, nee, das Haus des Lehrers war das in Berlin. Das am Alexanderplatz und das sollte dann abgerissen werden und es wurde zwangsentmietet, es wurde entmietet, so muss man sagen. Also die mussten die Miete raushaben und es war aber dann unklar lange Zeit, wie lange das leer stehen würde.
Mhm. Und dann sind jedes Fenster Lichter rein, genau. Und dann konnte man da drauf Sachen anzeigen.
Und Tetris spielen und Pong.
Ja. Per und Handy. Da das am 11. September gemacht wurde, haben sie dann kurzerhand möglich gemacht, dass man dann irgendwie Grußnachrichten und sowas verschicken konnte und so. Und dann haben alle dieses pochende Herz, das jetzt auch Zeichen ist dadurch entstanden, weil das halt gerade an diesem Tag dann eingeführt wurde.
Das wusste ich.
Wer kann mir sagen, Pritloff
mal gemeint.
Wer kann mir sagen, woher der Name Blinken Lights kommt?
Es blinkt und es ist Licht.
Nein.
Knappen
spieken, wie war das?
Ja, genau, von diesem Internet-Meme,
das
irgendwie um Systemadministratoren geht.
Watching the Blinken Lights, so heißt
es. Und irgendwie ist die Rede wohl vom Serverraum, wo überall Lichter blinken und die werden da eben Blinken Lights
genannt. Nein, ich dachte, das war von diesem Schild. Es soll der Legende nach, der Legende TM nach, einmal ein Schild gegeben haben an einer US-amerikanischen Bildungseinrichtung, glaube ich, wo es einen Serverraum gab. Und da soll es ein Schild gegeben haben in mehreren Sprachen, also eigentlich halt Englisch in erster Linie, dass man gefälligst die Pfoten von dem Zeug zu lassen habe und maximal zurückstehen und diese blinkenden Lichter beobachten soll. Und das wurde dann in radebrechendes Deutsch auch übersetzt. Und da stand was drauf mit
Blinkenlicht.
Ja, die Blink, watchen das Blinkenlichten oder sowas in der Richtung.
Ja, da gab's mehr dazu die Internet-Meme-Sendung von Chaos Radio Express. Beziehungsweise ja, heißt jetzt nicht mehr Chaos Radio Express, sondern nur noch CRE.
Ja, ich weiß nicht.
Inzwischen haben die schon einen neuen Titel?
Ich glaube, sie haben noch nicht umgestellt.
Okay, heißt jetzt CRE.
Ja, es heißt, hieß schon immer CRE, aber nein, jetzt
heißt es jetzt kein CRE Akronym mehr. So,
genau. Oh, Weingummi. Ich schmatze jetzt mal. Ja, warum nicht in Ulm?
Blinkenlight?
Ja, nee, irgendwas.
Irgendwas? Ja, es gibt überhaupt keinen Grund dagegen.
Ja, doch.
Ja, nee.
Es gibt keinen direkten Grund,
wieso man es nicht tun kann. Ja, ja. Es gibt kein prohibitives Hindernis.
Genau.
Es gibt nur unsere eigene Trägheit und Faulheit.
Ja.
Und eure Trägheit da draußen. Faules Pack, ruf wenigstens mal an.
Richtig, könnt anrufen 0731 938 6299 oder am Montag an der Uni vorbeikommen, auch wenn es an der Uni ist, da darf jeder rein. Mhm. Gebäudekreuz O27 sind wir jeden Montag so ab 19, 20 Uhr rum.
Genau, mit der 3 aus Wiblingen nach Ding. Lass uns über irgendwas streiten, mir ist das alles viel zu harmonisch gerade.
Wieso willst du denn Streit?
Ja, wollen wir denn weiter über Politik reden? Oder wollen wir... Ich lasse nochmal meinen Blick so über unsere Liste schweifen. Ja,
genau, haben wir da was drauf, stimmt.
Also über den Jugendmedienschutzstaatsvertrag haben wir schon ein bisschen gesprochen, Vorratsdatenspeicherung, Zensursolar. Wir haben schon ganz schön viel geredet heute schon.
Ja. Macht man an der Stelle nicht mit Musik, um dann sich hinter den Kulissen beraten zu können?
Sollen wir das machen?
Könnten wir machen.
Das war jetzt nur subtil.
Die komplette Sendung ist doch eigentlich hinter den Kulissen. Blick hinter die Kulissen.
Apropos Musik, das, was ganz am Anfang lief,
ich habe keine Hose an.
War Musik vom Emperor Norton Stationary Marching Band. Also die Emperor Norton Stationary Marching Band hat uns gespielt den Mad Squirrel March. Mad Squirrel, verrücktes Eichhörnchen.
Oh, mir ist gerade was eingefallen, zu Veranstaltungen. Mhm. Es gibt noch eine vierte Gruppe, die sich mit irgendwie das Netz TM auseinandersetzt. Es gibt nämlich den Webmontag.
Es gibt auch noch das Bürgernetz.
Ja, Bürger, ja, gibt's noch?
Ja.
Oh.
Da ist unser Hackspace.
Ah, ja. Dann gibt's jetzt noch eine fünfte Gruppe, die sich damit auseinandersetzt. Und zwar, es gibt den Webmontag. Und das ist,
warst du schon mal auf dem Webmontag?
Ich war schon mal auf dem Webmontag. Ich war, also, ich will jetzt nichts gegen Search Engine Optimization sagen. Nein, der Webmontag ist es momentan, der wird... Die Idee ist gerade, also was ist Webmontag eigentlich? Webmontag ist ein Format, wo Leute sich montags treffen und über Web reden oder so. Und das findet hier immer statt, ich glaube zweiwöchentlich oder vierwöchentlich, ich weiß nicht. Es gibt eine Facebook-Seite, wo das so drauf ist. Und die treffen sich im Henry's Coffee World in der Hirschstraße im Obergeschoss und quatschen da. Und es gab in letzter Zeit, waren es ganz viele Leute, die halt auf so SEO und Vermarktung und ich bin Social Media Experte und folge dir auf Twitter. Waren und es wurde jetzt aber wieder ein bisschen technifiziert durch Benjamin Erb auch unter anderem, der dann Vortrag gehalten hat. Ich habe euch auch was. Und ich werde dort in Kürze, ist noch nicht sicher, ob es der 3. Oktober ist, weil das ein Feiertag ist, oder der 10. Das sieht momentan nach dem 10. aus. Da werde ich am 10. Der 3.
Oktober, ach so, ist Montag, ja klar.
Ja, das ist ein Feiertag. Weil da ist dieses, wieder, ihr wisst schon. Und, wo war ich jetzt? Achso, ich werde am 10. wird es wahrscheinlich sein, da werde ich ein wenig reden drüber, über freie Lizenzen, Creative Commons Lizenzen und was die meisten falsch machen, wenn sie Creative Commons Lizenzen verwenden und wie man das eigentlich richtig macht.
Das klingt verdammt spannend. Henry's Coffee World, sagst du?
Ja, auf Facebook einfach oder mal nach Webmontag Ulm suchen.
Kann man sich die Facebook-Seite anschauen, ohne dass man Facebook-Account
hat? Ich habe
keine
Ahnung.
Kann man sich ausdrucken?
Ich glaube, wenn man sie sich anschauen kann, ohne Account zu haben, dann kann man sie sich, glaube ich, auch ausdrucken. Ich weiß es, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich.
Weil sonst wäre die Veranstaltung echt für mich gestorben schon mal.
Aber bist du auch so ein Aluhut?
Bitte?
Bist du ein Aluhut?
Nee, das nicht, aber ich finde, eine Facebook-Seite anzulegen, um Informationen in die Öffentlichkeit zu bringen und dann diese zu verstecken.
Ich weiß
für
es nicht.
Leuten, die kein Facebook nutzen.
Ob die versteckt ist, weiß ich nicht. Bist du Aluhut?
Nein, ich bin bei Google Plus.
Oh. Kennt ihr die Maria?
Mhm. Nothing?
Genau, Maria Nothing, Maria Nothing, wie wir auch sagen. Twitter @ Mary Slugjoint hat heute bekannt gegeben, dass ihr Account wohl gesperrt wurde, weil ihr ihren Namen für nicht echt halten.
Ja.
War es jetzt Google Plus oder Facebook?
Google Plus.
Facebook interessiert sich doch nicht dafür, ob der Name stimmt.
Ja, Google Plus sind ein bisschen anal retentive. Die sind da sehr genau. Ich finde es lustig.
Klar, muss sie jetzt dann irgendwie beweisen, dass sie ist, damit sie dann wieder drauf
darf. Ja, es gibt so einen Prozess. Also das war ja auch, wie war denn das? Irgendjemand hat es noch gehabt.
Es gibt eine amerikanische Bloggerin, die relativ bekannt war,
Violet Blue. Genau.
Ja.
Die auch den Namen tatsächlich so geändert hat, dahingehend. Und das ist so interessant, da habe ich neulich einen Artikel gesehen, der ist recht umfangreich, ich muss gucken, ob ich wieder finde, das kann man in die Shownotes verlinken, wie man das eigentlich machen kann, dass man erkennt, ob ein Name richtig ist. Gibt es ja oft, Leute haben so eine Formulare und dann gibt man Vorname, Nachname ein. Und wie kann man erkennen, dass so ein Name richtig ist?
Also irgendwo habe ich mal gesehen, was war denn das? Da musste auch der Name richtig sein und dazu musste man einen Personalausweis einscannen, konnte den Rest unkenntlich machen außer des Namens und konnte nicht...
Ja, wir sind aber jetzt hier in der Sphäre, wo wir einfach sagen, es gibt einen Vornamen, vielleicht auch mehrere Vornamen. Also halt so Karl, Theodor, Nikolaus, Silvester von und so guten. Ja, Vornamen, und also mindestens ein Vornamen und einen Nachnamen. So. Das ist aber nicht universell gültig, dieses Schema.
Das kann ja auch
es gibt in skandinavischen Ländern dieses Konstrukt von einem gegebenen Namen und einem Vatersnamen. Mhm. Also irgendwie Matthiasson. Gut, dann wird es wieder egal, weil dann das der nächste wieder Matthiasson heißt. Oder das heißt irgendwie so und so Son und so und so Jotier. Und dann gibt es aber auch dann wieder Konstrukte wie in spanisch sprechenden Ländern, wo es zwei Nachnamen gibt, nämlich den Vaters- und den Muttersnamen. Und es gibt Patronyme wie in Russland, wie man Sergei Andrejewitsch, und dann hat er auch nur einen wirklichen Nachnamen hat. Und es gibt auch Konstrukte, wo jemand gar keinen Nachnamen hat.
Okay.
Ja, klar. Oder halt auch ein Nachname wichtiger ist. Oder
ja, die Reihenfolge auch.
Vorname ist zum Teil,
genau. Im Ungarischen ist ja auch so, dass der Nachname zuerst kommt und dann der Vorname. Deswegen ist ein Nachname und Vorname eigentlich wieder absurd. Von
so und dann gibt es auch noch diese, was ich auch interessant finde, gerade zum Beispiel im Vietnamesischen gibt es eigentlich auch sowas, so eine Art Titel oder sowas. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Quok oder Duck, irgendwie sowas. Und das ist dann halt eben, Jungen haben dann meistens irgendwie Quok und Frauen oder Mädchen halt dann Duck, aber nicht immer und sowas. Und das muss dann auch noch irgendwo in den Namen rein. Das halt bei uns gibt es gar nicht.
Ja. Ja, da greifen die Schema dazu kurz. Ist es bei Teil auch so? Ist es
ja, okay. Der hat eben gerade eine falsche E-Mail-Adresse deswegen, weil das Schema
aber nicht funktioniert. Aber das kann man doch ändern dann, oder?
Bei
der Uni. Aber hat er nie gemacht.
Hätte es gleich am Anfang machen müssen. Jetzt haben die E-Mail-Adresse schon zu viele.
Ach so, er ändert es nur nicht, weil die Adresse schon zu bekannt ist. Ja, das ist auch doof.
Ja. Weiß auch nicht.
Aber es erklärt jetzt auch, warum er die Adresse anders hat als... Ja. Ja, das ist interessant.
Das ist das ganze System kaputt. Was haltet ihr von Google Plus? Weil ganzen Leute, die gegen Facebook immer gewettert haben, sind jetzt alle auf Google Plus.
Ja. Es ist wie Facebook, nur eben nicht wie Facebook.
Ja.
Also was ist denn anders? Kennt sich da jemand aus?
Es hat diese Circles.
Es ist viel geiler zu bedienen, finde ich.
Ja.
Das einzige Problem ist, dass halt die ganzen Diskussionen, die ich bislang lese, also viele davon drehen sich halt wieder nur selbstreferenziell um Google Plus, weil ich halt dann natürlich den ganzen Leuten folge, die jetzt eher sich mit solchen Themen beschäftigen. Wobei ich überrascht war, wie viele Leute direkt aus dem persönlichen Bekanntenkreis mittlerweile dort sind.
Also ich war überrascht, dass mir jetzt auf einmal Leute vorgeschlagen wurden, die gar nicht bei Google Plus sind.
Ja, ja, das sind deine E-Mail-Adressen, denen du schon E-Mails über deinen Gmail-Account geschickt hast.
Daher kommt das. Deshalb sind auf einmal so eine Unmenge an Uni-Adressen drin.
Ja,
mein Gott, was für eine Datensammlung. Das ist ja fürchterlich.
Ja.
Nee, also, echt, also ich finde das erschreckend.
Ich finde es okay.
Die haben die Daten ja schon längst, weil du über Gmail-Konten denen E-Mails geschickt hast. Das heißt, die haben die Adressen natürlich.
Ja, eigentlich haben sie mir E-Mails geschrieben.
Ich finde es auch lustig, man kann ja, Google Plus jemandem mitscheren, der nicht bei Google Plus ist. Der
kommt dann
immer.
Ja,
stimmt, ja. Das geht immer per E-Mail.
Und so kommt man gleich mit Einladung.
Genau, so konnte man am Anfang Leute einladen, dann zwischendrin nicht mehr.
So landet man auf Spamlisten.
Ja, nein. Nee, Google Plus ist halt wieder
Google sind doch die Guten, die verkaufen die Adressen noch nicht.
Stimmt.
So, wie viel Nicht-Informatiker habt ihr in euren bekannten Kreisen auf Google Plus?
Viele. Ja, einige.
Okay. Wie viele nicht aus der Uni?
Wie meinst du, Nicht-Informatiker nicht aus der Uni?
Nicht Universitätsumfeld?
Mehr sogar als aus dem Universität oder gleich viel,
würde ich jetzt sagen. Ja, ja. Bei mir sind es weniger, aber es sind schon auch so 10 bis 15 Leute.
Also alle meine Bekannten auf Google Plus sind auch an der Uni.
Nee, also ich habe da aus dem Bauch raus zum Beispiel den Fasel aus München. Kennt ihr jemand? Ja, da gibt es bei Twitter. Der twittert ziemlich viel.
Schon mal gehört, glaube ich.
Ja, oder Felix Schwenzel zum Beispiel habe ich da drin. Oder Julia Schramm.
Okay.
Ja. Leute. Ja, okay, ich habe, glaube ich, übertrieben. Das ist weniger als 10 Leute, vielleicht 6 Leute. Also schon einiges. 45 Leute sind 34 oder so an der Uni.
Ich merke gerade, dass ich irgendwie Probleme hatte, die Namen über Radio jetzt in Mikrofon reinzusagen. Also ich wollte das irgendwie nicht.
Musst du ja auch nicht.
Ich finde es nicht. Ich bin ja eher so ein Spackerier-Mensch, aber war ein seltsames Gefühl.
Es ist halt immer die Frage, ob die Person, deren Namen man jetzt sagt, will, dass man ihren Namen sagt.
Ja, sonst würdest du nicht bei Google Plus veröffentlichen. Das war sowieso so ein lustiges Ding. Du kennst die Leute aus Twitter mit ihren Nicknames und dann kriegst du die vorgeschlagen auf Google Plus und dann denkst du, hey, wer ist denn das? Ah, den Avatar kenne ich irgendwo ja. Folgen.
Ja, ich hatte auch auf Twitter, bin ich jemandem gefolgt, das hat auch mir folgt auch mir und die habe ich eigentlich für eine andere Person aus dem realen Leben gehalten. Das hat sich dann irgendwann aufgeklärt, als die Person keine Ahnung hatte, wovon ich da rede, als ich die mal getroffen habe.
Also bei mir ist auch, ich habe jetzt Anfragen bekommen von Leuten, von denen ich noch nie gehört habe. Also die, beziehungsweise die mich geaddet haben.
Ja,
du bist so interessant und so spannend.
Ja, das sowieso.
Ja.
Ja. Ich habe auch so unglaublich viel öffentlich gepostet, was Sie jetzt sehen können.
Ja, ich mache das nur öffentlich und mich regt es auf, wenn Leute nicht öffentlich posten, weil ich finde, es ist. Das sind diese Aluhüte wieder, die sagen, es ist furchtbar, dass ich jetzt ein Bild, das ich auf der IAA geschossen habe, dass das auf gar keinen Fall jeder sehen darf.
Ja, meine Bilder vom Chaos Communication Camp habe ich öffentlich gemacht.
Aber mir geht es auf den Senkel.
Private Sachen, was Mathe zum Geburtstag kriegt, das muss ich ja vor allem sicherstellen, dass er es nicht liest.
Ja, das ist, wenn man
soziale Nutzen... Das Lustige ist halt, dass das Ganze dann trotzdem nicht privat ist.
Ja, weil das kann ja wieder ein anderer resharen.
Ja. Ne, du kannst resharen, kannst du unterbinden. Du
kannst auch unterbinden,
dass du reshared
wird. Copy-pasted erst halt.
Also Alemann zum Beispiel, also Nils Dax...
Wenn jemand so blöd ist und wirklich will, dass Matto jetzt weiß, was er zum Geburtstag kriegt, dann kann er das machen, das stimmt.
Ja, genau.
Ich kann sie mir auch einfach erzählen.
Technische Lösung für menschliche Verhaltensweisen. Nee, kennt jemand Alemann? Berlin-Barnd aus Krautkanal, der war auf Google Plus und hat dann irgendwann seinen Account gelöscht, weil es ihm auf die Eier ging, dass er nicht alle Sachen resharen konnte, einfach öffentlich.
Also
ich kann diesen Ansatz auch verstehen, weil mich nervt das auch. Da kommt dann wieder so ein Hinweis so, dieser Post war nicht für jedermann gedacht. Überlegen, seien Sie vorsichtig, mit wem Sie diesen Eintrag teilen.
Ja, mir wäre auch lieber Twitter zu erweitern. Ich benutze Twitter lieber als Google+.
Ja. Ich fände es sowieso viel cooler,
ein
metasoziales Netzwerk, weil es ist schon wieder diese Frage, ach, jetzt habe ich hier was ich posten kann. Ich habe was irgendwie in einen Blog gepostet wegen mir und ich will das auf diverse Datensilos verkanalisieren, damit Leute dann sehen, weil die ja meinen Blog nicht lesen normalerweise, was ich da Tolles geschrieben habe. Und dann sehe ich, wo poste ich jetzt wieder hin? Jetzt muss ich es auf Facebook posten und dann kommen wir auf Google Plus posten, dann auf Twitter posten.
Und dann Ansätze. Jedes Mal mit unterschiedlichen Beschränkungen.
Und dann jedes Mal unterschiedliche Beschränkungen. Nee, Beschränkungen mache ich nicht, ich bin kein so ein Aluhut.
Twitter hast halt nur 140
Zeichen
und so. Und dann,
ja, dann postest du da einen Link zu deinem Google Plus Post, der öffentlich ist.
Der dann wieder
genau. Es gibt ja Ansätze, es gibt ja extra Programme, die du dann von Desktops aus bedienen kannst, ohne deinen Browser überhaupt zu öffnen, wo du dann alles updaten kannst. Dann hast du eine Status-Message bei Facebook, gleichzeitig wie als Twitter-Message draußen.
Ja, dann brauchst du wieder genau diesen Rechner, wo du es dann bedienen kannst, weil du da drauf die Software hast. Ich will eigentlich so ein Meta-Social-Network haben. Weißt? Ich will irgendwie da reinschreiben, das ist dann so ein Eingabefeld, dann schreibe ich hin, habe gerade Döner gegessen. Und dann wird es verteilt. Und dann kommt dann das Feedback, was dann kommt, das wird dann wieder zentralisiert, also das wird zusammengeführt und kann dann wieder. Mhm. Wobei es auch wieder Blödsinn ist, weil dann natürlich dann Teile der Diskussion an Leuten vorbeigehen, die halt nur auf einem Kanal unterwegs sind und nicht auf anderen. Also aber das wäre so ein Punkt, was Diaspora könnte sowas mal machen.
Was heißt du von Soup? Soup.io?
Soup ist geil. Soup ist krank, also im Sinne von, es funktioniert nicht immer, weil wir die Bilder nicht laden, aber Soup ist cool.
Stimmt, mir wird Soup.io, eine Adresse von Soup.io wird mir auch vorgeschlagen als Google Plus Freund. Ja, weil ich da meine Mail hingeschickt habe.
An Soup.io kannst du per Mail posten.
Bilder schicken.
Wir haben das auf dem Chaos Communication Camp gemacht und eben vom Gmail-Account aus. Und dann, das stimmt, steht auch irgendwo in meinem Adressbuch als häufig kontaktiert.
Weil du dreimal eine Mail geschickt hast.
Das ist halt eine zufällige Buchstaben-Zahlen-Kombination at soup.io.
Soup finde ich cool. Ich habe lange Zeit mehrere Soups gelesen. Einfach so immer so draufgeklickt und gelesen. Und war dann im MetaLab zum Jahreswechsel, also 2010, 2011. MetaLab ist geil. Warte mal im MetaLab?
Noch nicht. Ich wollte mal hin.
Die haben Fabber.
Die haben was?
Also die können Laser-CNC fräsen, Laser schneiden und Laser gravieren und die haben eine CNC-Fräse und die haben einen Make-up-Board und einen Rap-Rap und die haben Blinken-Lights.
Also das MetaLab ist ein Hackspace, wo?
In Wien.
In Wien, ah.
Die haben uns, glaube ich, sogar auch mal eingeladen gehabt, sozusagen.
So ein bisschen. Warum waren wir dann da noch nicht?
Weil wir noch nicht dazugekommen sind.
Ihr seid total bescheuert, wisst ihr das eigentlich? Geht da hin.
Ja.
Also MetaLab ist der Hammer.
Mir fällt gerade auf, dass die Uhr hier im Studio, die anzeigt, wie lange wir schon quatschen, falsch. Ah, nein, ist gar nicht falsch.
Nein, die springt.
Du hattest die vorhin
aus. Nein, die springt überhaupt nicht. Ich habe vorhin den Jingle gespielt, da habe ich die Mikros ausgedreht.
Ach so, okay.
Ja.
Stimmt.
Okay, nur mal so wieder.
Aber sie springt doch über die Stunde.
Ja, vollkommen absurd. Nee, geht da hin unbedingt. Das ist toll. Das ist ultra genial. Wollen wir Musik machen?
Okay.
Spielen wir nochmal ein Lied.
Nochmal ja. Emperor Norton Stationary Marching Band. Und diesmal ein Oldschool March. Nicht mehr der Mad Squirrel March. Bis gleich.
Das sind wirklich Märsche.
So, und da sind wir wieder bei Def Radio hier auf Radio Free FM. Und wie das immer so ist, gerade in den Musikpausen kommen hier immer noch super spannende Diskussionen. Worüber haben wir geredet?
Wie war die Band nochmal, die erste?
Was die Band? The Emperor Norton Stationary Marching Band.
Großartig, wenn Bands so eingängige Namen haben.
Ich finde
cool. Emperor Norton Stationary Marching Band.
Mir fällt gerade auf, dass meine Englisch-Aussprache gerade furchtbar ist.
Mhm. Und wir hatten Kasperskis Marching Band. Egal. Twittert eigentlich der Papst?
Oder lässt er twittern?
Großartige Überleitung.
Geht der Papst zum Posten in den Wald?
Ja, der Papst.
Weil wir gerade so schöne Glockenbegleitung haben.
Hat Gott seine Tweets abonniert?
Muss er das überhaupt?
Ja, kann er überhaupt so viel verarbeiten?
Kann Gott dir auch folgen, wenn du einen Protected Twitter-Account hast?
Wie war das mit Jesus? Kann Jesus ein Burrito so heiß machen, dass es nicht mal selber essen kann?
Ja. Ja, das ist ein typisches Argument, um dieses Allmächtigkeitsprinzip. Er soll eine Mauer bauen, die von niemandem eingerissen werden kann, und da soll sie einreißen.
Wenn er wirklich allmächtig ist, kann er es. Weil er dann außerhalb des Systems stehen muss, um allmächtig sein zu können.
Nein, er müsste ja eine Mauer bauen, die von niemandem eingerissen werden kann, auch von Allmächtigen nicht. Und das kann er dann nicht.
Ja, das ist so, wenn Chuck Norris gegen sich selber kämpft, wer gewinnt? Natürlich Chuck Norris.
Was? Achso.
Chuck Norris. Ja.
Superman schläft im Chuck Norris Schlafanzug. Ja, aber solche Argumente sind, solche rhetorischen Formen sind interessant oder auch solche logischen Beweise, weil wir ja wissen, dass Logik überhaupt nichts zu suchen hat in Auseinandersetzungen. Die werden dann nicht mit Logik gewonnen.
Ja, aber sollten sie das vielleicht?
Ja, das wäre ja schön, aber das wäre ja viel zu naiv.
Oder wären wir ja alles Vulkanier.
Lächerlich.
Oder sowas.
Ja, ist ja.
Das würden die Vulkanier sehr befürworten.
Bestimmt. Außer wenn sie gerade in ihrer komischen Phase sind. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt.
Pubertät.
Ja, genau.
Nein.
Womit die sind alle 7 Jahre in der Pubertät.
Alle 7 Jahre,
ja. Ist Nerdenwehre schon wieder rum, das ist unglaublich.
Ja. Womit werden Diskussionen denn gewonnen?
Zweifelsfall mit Gewalt.
Mhm. Ja. Funktioniert recht gut meistens.
Sagt von Clausewitz, wenn die Politik nicht mehr kann, dann muss halt der Krieg her. Und nur das wird ja auch, das wird so oft falsch zitiert, dieses Zitat. Wisst ihr, was ich meine?
Beispiel?
Krieg ist die Fortführung
der Politik mit anderen Mitteln.
Genau. Und das wird so oft falsch zitiert. Also von der Wortbedeutung, also von der Bedeutung dieses Zitats her. Leute sagen dann eben oft, ja, das ist einfach Fortführung von Politik mit anderen Mitteln. Aber er sagt dann nicht, damit das praktisch die logische Konsequenz ist, wenn du mit politischer Entscheidungsfindung, wie auch immer, nicht mehr durchkommst, dass du dann eben den Krieg nehmen sollst. Sondern er sagt damit aus, dass Krieg kein Selbstzweck ist. Sondern dass Krieg nur dann eben angewandt werden soll, um Politik fortzuführen mit anderen Mitteln, wenn die anderen Mittel nicht mehr greifen. Aber das ist von der Semantik her was ganz anderes.
Was haben wir denn gerade so für Kriege?
Ich wollte eigentlich auch was ganz anderes raus, aber ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ah, wie man entscheidet, wie man Argumente...
Richtig, wie man Diskussionen
gewinnt. Ja, mit Krieg, klar. Also ich hau dir auf die Schnauze und dann kannst du nichts mehr sagen.
Das ist dann aber keine dauerhafte Entscheidung.
Naja,
wenn du gerade rein schon, wie hart er schläft.
Fest also. Zuhau.
Oder wenn du danach eingesperrt wirst oder so.
Und ob vielleicht deine Unterstützer vielleicht auch hauen können und ich nicht. Oder ich dann nicht mehr so viel.
So, wie ist es im Wahlkampf? Kann ich ja nicht einfach alle hauen.
Ja, das ist schade eigentlich, gell?
Eigentlich schon Lügen verbreiten, Textgeschichten und so.
Im Path zu dieser Sendung haben wir noch so einen Punkt hier, was die Wahlplakate zum Sieg der oder zum Erfolg der Piraten beigetragen haben. Darüber haben wir noch nicht gesprochen.
Die waren relativ inhaltsleer, oder? Aber sie waren lustig.
Ja, inhaltsleer. Hast du die anderen angeschaut?
Ja, die waren noch schlimmer, ich weiß. SPD vor allem.
Ja, also ich finde, die Partei waren die einzig Ehrlichen. Die sagten, wir müssen diese Inhalte überwinden.
Da haben sie aber sowas
recht. Es darf nicht mehr um Inhalte gehen.
Die Piraten hatten ein Plakat, wo sie den alten Adenauer-Spruch übernommen haben, genau, keine Experimente. Und das hing dann unter den CDU-Plakaten teilweise, wo dann drauf stand, damit sich hier was ändert.
Ja, aber das ist ja das Schöne, weil das ist ja schon Sarkasmus oder Ironie. Aber es kam halt bei der Gruppe, die angesprochen werden sollte, kam es an. Das ist genauso wie die Einladung zu dieser Oststadtkunstaktion, die halt, das waren Post-its, wo Stempel drauf waren, die kam bei der Gruppe, die von der Aktion angesprochen wurde, kam die an. Und der verlinkte Text, da ging es darum, das war die Fotografiona, die wurde gefragt, weil sie ja professionelle Fotografin sei, was sie dazu sagt, und die meinte, dass also ihrer Meinung nach die Wahlplakate einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg der Piraten hatten. Weil sie nämlich wenigstens Inhalte hatten, da stand was drauf. Das waren Themen, und zwar vor allem, es waren Themen, die nicht den Betrachter in den Glauben ließen, ich werde gerade für einen riesen Deppen gehalten. Aber wenn ich draufschrieb, damit sich was ändert. Oder wenn ich draufschreibe...
Berlin verstehen, das war SPD.
Ja, Berlin verstehen. Ist ja geil. Berlin verstehen. Wie kann man denn Berlin verstehen? Ich verstehe Berlin nicht.
Wenn jemand zu mir Berlin sagen, verstehe ich das schon. Also.
Ja, das... Ja, nee, es ist vollkommen inhaltsleer, einfach nur Berlin verstehen. Ja, was hilft mir das jetzt?
Ja.
Wir haben verstanden. Und die Piratenplakate waren halt schon so, Leute werden fotografiert in unvorteilhaften Posen zum Teil mit seltsamem Licht und mit richtig knalligen Farben und haben dann Slogans drauf, die einen zumindest mal dazu bringen, die Rübe anzuschalten und mal drüber nachzudenken. Religion privatisieren. Das hat nicht jeder verstanden, aber das macht ja gar nichts. Muss nicht jeder alles verstehen.
Ja, wo wir gerade bei Plakaten sind, ich erinnere mich noch an die Wahlplakate der Grünen bei der letzten Landtagswahl von Baden-Württemberg, wo ich mir gedacht habe, ne, das ist schwach, weil die gleichen haben sie schon bei früheren Wahlen verwendet.
Sind
die
einfach recycelt? Gar nicht mehr. Was stimmt da drauf? Ich weiß gar nicht mehr.
Es war also.
Keine Ahnung.
Das war grün.
Ich finde das schon öko, wenn man Plakate recycelt.
Eigentlich schon. Nee, sogar nicht nur das Papier, sondern alles. Das ist sogar noch viel besser, weil man muss es ja nicht irgendwie bleichen und so noch. Ja,
wie war das mit den linken Plakaten, die sind in Bayern aufgegangen? Oder war das bloß. Oder ist das eine Fälschung? Kursiert im Internet.
Was dann?
Riesenplakat von der Linkspartei, die. Gut für unser Saarland und Saar einfach nur noch rot übermalt, wie im Hintergrund rot. Kannst du immer noch erkennen. Gut für unser Land aber klein geschrieben dann natürlich. Und so hingen die in Bayern. Ich weiß nicht, ob es eine Fälschung war oder ob das wirklich tatsächlich so hing, aber das ist schon lustig.
Hast du das recherchiert und kannst du das
belegen? Ich habe das nicht recherchiert, ich habe es in einem Blog einen Beitrag gesehen.
Also okay.
Aber ich würde es denen zutrauen. Ich meine, der Landesverband Bayern ist von der Linkspartei wahrscheinlich nicht so dermaßen groß.
Das ist doch so, das ist doch genau dieselbe Sache, was die Piraten in anderen Bundesländern haben. Die haben ja in Berlin den großen Vorteil, dass sie halt auf wenig Fläche viele Leute haben.
Ich glaube, 1000 Mitglieder hatten sie.
Ja, es gibt Landesverbände, die irgendwie 100 haben oder sowas. Und Berlin ist halt ein Stadtstaat, da hast du wenig Fläche, da kannst du ja schon mit Plakaten ganze Straßen zuscheißen.
Deswegen da auch sehr, sehr viele NPD-Plakate hängen.
Ja, die Gas-geben-Plakate.
Ja, da waren aber die Piraten, die Parteiplakate auch nicht schlecht. Wo auch Gas geben drauf und dann haben sie statt, wie heißt der? Heider drauf.
Den Namen muss man nicht
wissen. Und seinen Verkehrsunfall.
Ja, statt dem Typ mit dem Motorrad.
Ja, die haben auch die NPD-Leute, die haben sich ja wirklich nicht entblödet, das vor dem jüdischen Museum aufzuhängen.
Natürlich nicht. Die müssen also ja provozieren, ansonsten kommen sie nicht in die Medien.
Das hat ja natürlich nichts mit dem jüdischen Museum zu tun. Also.
Ja, auch Gas geben hat auch überhaupt, ist überhaupt keine historische Anspielung.
Nein.
Das ist ja das die typische rhetorische Floskel wieder, dass man dann damit spielen, es wird uns verboten und die rhetorische Floskeln. Mhm. Wollen wir noch kurz zu rhetorischen Floskeln zum Papst was sagen?
Ja.
Rhetorische Floskeln vom Papst. Papst war da.
Die Papst war und da. Hat eine Rede im Bundestag gehalten.
Ja, der Papst war da.
Und irgendwie hat es nicht alle so zufriedengestellt.
Ja, es sind wohl also 2/3 der Abgeordneten der Linkspartei sind nicht gekommen. Der Ströbele von den Grünen ist während der Rede rausgegangen, ist aber der Einzige, was auch bei den Grünen mehr als
umstritten
ist.
War der Einzige?
Ja. Ist der Einzige, der gegangen ist. Ja. Es sind dann irgendwie einige nicht gekommen, erst gar nicht, aber weniger auch als befürchtet.
Befürchtet, okay.
Ja, befürchtet von denen, die das Ganze
veranstaltet haben. Die wurden ja aufgefüllt mit irgendwelchen random Leuten, so nach dem Motto,
ehemalige Abgeordnete.
Müssen wir mal Papst gucken.
Okay.
Geh mal Papst gucken.
Das waren ehemalige Abgeordnete, die sie noch eingeladen haben. Ja, es sieht auch blöd aus, kommt ein Staatsgast und der Bundestag ist ja.
Aber es wäre ehrlich.
Ja, was ist, wollen wir jetzt, keine Hitler-Vergleiche hier, aber das ist das Problem generell. Es war ja auch so, jetzt sind wieder alle gegen Gaddafi, weil Gaddafi ist ja böse und so weiter. Also, vom Jahr. Ja, wenn der kam, dann kam er mit seinen Zelten und hat also seine Show abgezogen. Ja. Aber dem wurden halt die Hände gegeben.
Ja, ja klar. Und Castro werden Briefe geschickt mit Geburtstagsglückwünschen.
Briefe? Schicken Briefe?
Ja, Linkspartei.
Ach so. Ja, gut. Ja.
Gibt es in jede Richtung, ja.
Müssen
ganzen sein. Diktatoren. Aber man kann halt einfach nicht alle Diktatoren der Welt
ich fand halt
einfach so ignorieren, lustig, das sind zu viele.
Dass die Amis bis vor einem halben Jahr oder so, also bis kurz vor dem, dass sie dann plötzlich gegen Gaddafi waren, irgendwie die CIA dort noch gefoltert hat und sowas. Also sehr komisch.
Ja, oder in Kuba, was ja eigentlich auch. Also Guantanamo Bay, das ist ja eigentlich, Kuba ist ja auch
eigentlich ein Land. Das ist ja US-Gelände.
Genau.
Aber auf Kuba, die haben US-Gelände mitten auf Kuba.
Ja, aber das ist aus US-Gelände, aus historischen Gründen einfach. Das ist dann, das war auch schon so ein, wir schweifen gerade voll ab, weil wir waren mit dem Papst. Der Papst war da, der Papst hat gesprochen.
Ja, es fehlt noch die Begründung, warum Leute den Raum verlassen haben.
Also.
Ich habe von Ströbel jetzt keine Stellungnahme dazu
erhalten. Er hat es getwittert, ich weiß aber nicht, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat.
Okay. Was hat es irgendwas mit der Rede zu tun gehabt? Weil es irgendwie keiner verstanden hat? Was, andere Abgeordnete haben sich gefragt, was in aller Welt in der Zeit vor allem in der Rede drin war, was ihm so gestört haben könnte.
Also es war wohl, also was ich mir erinnern kann, was er geschrieben hat, war, dass ihn vor allem gestört hat, dass dann minutenlanger Applaus erstmal kam und dass Lammert ihn ständig als der Heilige Vater bezeichnet hat.
Das ist auch nicht angebracht eigentlich.
Weil das Problem ist ja, neutral. Das ist ja auch interessant, weil er ist ja Staatsoberhaupt, Staatsoberhaupt, und zwar Staatsoberhaupt von, Quizfrage,
dem Heiligen Stuhl.
Dem Heiligen Stuhl, nicht der Vatikanstadt. Okay. Weil der Heilige Stuhl ist ein Völkerrechtsobjekt, der Heilige Stuhl ist praktisch, so sagen, das Staatsoberhaupt des Vatikanstaats.
Okay. Das heißt, es gibt nochmal eine, also er ist Staatsoberhaupt vom Staatsoberhaupt.
Ja, nein, er ist der Heilige Stuhl. Er ist,
also,
und in der Funktion eben auch.
Das klingt so falsch.
Also er ist dann auch der Heilige Stuhl. Ich muss das so lachen.
Holy shit! Der Heilige Stuhl!
Ja, wie bei der, bei Dings, als es die, was war die Krankheit dann, die komische vorne Weile, wo dann auch kam, ja, die mit dem roten Stuhl, die Werbung und so.
Ja, genau. Ja, mit Ehek.
Ehek, genau.
Ich habe roten Stuhl. Man spricht ja auch vom Porzellanthron.
Ja.
Also, da kam auf jeden Fall der Heilige Stuhl. Das ist auch interessant, hier habe ich ein bisschen eingelesen gestern noch, Der Heilige Stuhl unterhält, der ist aber praktisch auch dann die Vertretung tatsächlich, weil der Vatikanstaat hat selber keine irgendwie Nunziaturen irgendwo im Ausland oder Botschaften, sondern der Heilige Stuhl. Und die weisen zum Beispiel auch Botschafter zurück, die in Sünde leben oder gar offen homosexuell sind. Und das hat ja auch im Vorfeld ein bisschen für Verstimmung gesorgt, dass dort jemand empfangen wird, der offen gegen solche, er hat andere gesellschaftliche Normen, wie wir sie vielleicht für normal halten. Dass zum Beispiel ein Bundespräsident meines Wissens auch wieder verheiratet ist.
Merkel
auch wieder verheiratet ist und so weiter. Alles eigentlich entgegen der Lehren, der Dogmas, die da gelehrt werden. Und trotzdem finde ich es voll okay.
Ja. Ich fand auch lustig.
Das sorgte für Stimmung.
Ich habe nicht die Bundestagsrede gehört, sondern nur die Begrüßung angeschaut.
Ja.
Und da hat er nur so gesagt, ja, hallo, und es ist toll, dass ihr alle da seid, und sie haben eine Minute lang geklatscht.
Ja.
Fand ich auch irgendwie. Was hat er jetzt gesagt? Nichts?
Ja, aber es ist normalerweise bei einem Empfang von einem Staatsoberhaupt eigentlich schon normal, dass man den.
Dass man gebührend empfängt.
Grundlos klatschen. Ja, das ist normal.
Jubelparser.
Ja. Aber jetzt Bundestagsrede.
Bundestagsrede, er hat eine Rede gehalten im Bundestag. Der Heilige Stuhl war dort und hat diesen Platz besetzt und hat gesprochen. Und es gab ein Zitat, man hat einen Staatsoberhaupt eingeladen, es kam der Papst und es sprach Professor Ratzinger. Weil das war interessant, nämlich, weil er hat eine Rede gehalten, die vollkommen konsensfähig ist. Also du hörst die an, denkst du hinterher so, ja. Und ich habe dann gestern zwei Analysen noch gelesen, die den Versuch gemacht haben, sich damit auseinanderzusetzen, was da gesprochen wurde und was er eben gesagt hat. Und das eine geht bei fxneumann.de und das andere, da weiß ich in der URL nicht mehr, kommen in die Shownotes rein, dass die Konstrukte, also die Konstruktionen, die er rhetorisch vorbringt, dass sie recht interessant sind, weil er fängt an, Dinge zu erzählen, wo jeder zustimmen würde. Also man braucht, er ist gegen die Positivistik vorgestoßen im Endeffekt in seiner Rede, dass er sagt, ja, man braucht bestimmte Moralvorstellungen und wie war's denn? Habe ich nicht Google hier. Ich brauche diese Rede gerade vor mir. Also er fängt an mit, geht Machtverhältnisse ein, dass ein Politiker eben Macht haben muss, um überhaupt was machen zu können. Er sagt aber nicht Macht, er findet einen anderen Ausdruck und wechselt dann nachher zur Macht wieder dazu. Und konstruiert es eben so, dass jeder sagt, ja klar, das stimmt so. Und dann zieht er aber aus dem, was er vorher gesagt hat, eine Teilmenge raus, interpretiert die anders und baut dann darauf weiter auf. Und das ist recht interessant, weil du im Verlauf jetzt dann denkst, ja, das stimmt. Wenn du dir aber dann Punkt für Punkt mal diese Rede durchgehst, fällt dir auf, okay, er hat da einfach dann Prämissen angenommen für seine weitere Argumentation, die vorher so nicht gesagt wurden, also die vorher so nicht dargelegt wurden.
Das fällt mir öfters mal auf, wenn man eine Rede hört, kriegt man sie ganz anders mit, als wenn man sie nachher noch liest, weil man beim Hören eben nicht unbedingt das Ganze so aufmerksam mitbekommt einfach.
Ja, und dann sieht jemand dann gut aus und macht die Gestik dazu und dass die Umgebung, das Ambiente spielt mit rein, die im Bundestag reden, dann ja.
Ja.
Haben wir das da gerade?
Ja.
Kann ich das sehen? Ja. Ah, hab's Rede im Bundestag. Nein, das meinte ich nicht. Das meinte ich nicht.
Verdammt.
fxneumann.de. Ich empfehle sehr fxneumann.de.
Ich sehe schon, wir haben heute viel Links zusammenzusuchen und einzutragen.
Ja, ja.
Ich glaube, das wird auch eine Sendung sein, die ich mir irgendwie in einem Monat oder so dringend nochmal anhören muss.
Weil du dasselbe Problem hast wie mit dem Papst, dass du jetzt gerade gar nicht folgen kannst.
Ja, weil ich mir dann selber in den Arsch treten muss. Dinge tun.
Ach so.
Und ja.
Ja, und der, genau, FX Neumann nennt das hier diesen Artikel: Im moralischen Prokrustesbett. Was ich auch schön finde. Und da konnte, also genau, das war auch in der anderen Analyse so, FX Neumann schreibt, beim wiederholten Lesen fällt mir auf, wie deutsch die Rede ist. Nicht in einem national schwiemeligen, völkischen Sinn, sondern in dem subtil Themen aufgegriffen werden, die den deutschen Diskurs geprägt haben. Genau, er hat zum Beispiel in einem Punkt gemeint, man muss sich an Vernunft- und Moralvorstellungen leiten lassen, weil wenn das nicht passiert, dann, wir wissen ja, wozu das geführt hat. Punkt. Und nichts weiter. Und das Schöne ist, es ist dem Betrachter vollkommen überlassen. Also er spricht es nicht an. Jeder weiß, was er meint. Und jeder kann sich das aussuchen, was er jetzt dafür richtig hält. Er kann die Diktatur im Dritten Reich dort einsetzen. Er kann aber auch die Deutsche Demokratische Republik dort einsetzen. Das heißt, das komplette Spektrum ist abgedeckt und jeder weiß, jeder kann dort zustimmen. Und egal vor welchem Hintergrund. Das finde ich spannend.
Weiß jemand, ob er die selber geschrieben hat oder hat er vermutlich auch größtenteils Reden schreibt?
Also ein Ghostwriter? Ich habe mal gehört, ich glaube gehört zu haben, dass er schon die Reden selber schreibt. Ich meine, er ist ehemaliger Theologieprofessor,
ja.
Der kann das auch. Also deswegen sind sie auch so vergeistlicht, die Reden. Wirklich wie ein Professor redet.
Ja.
Was er auch Probleme gegeben hat, wo er ein gewisses Zitat geäußert hat.
Was?
Wo er geäußert hat, er hat jemanden zitiert, wirklich nur zitiert, er hat es nicht seine eigene Aussage gemacht, dass der Islam nichts Gutes gebracht hat, nur Gewalt.
Und das wurde dann von Leuten, die zuhören, dann direkt ihm zugeschrieben, oder wie?
Das wurde ihm zugeschrieben. Das Problem ist halt, dass es auch in den arabischen Ländern eigentlich nicht dieses Zitieren gibt, wie es bei uns gibt. Wenn du dort etwas zitierst, dann machst du es dir eigen.
Okay.
Und dementsprechend kam es halt dort an. Da waren auch sehr viele Ausschreitungen, was davon jetzt Medien... Historie war, weiß ich nicht, es gab wohl eine tote Nonne.
Das heißt, in Pakistan. Nicht zitieren zu können, ist wirklich was auch Menschenleben fordern kann.
Sieht so aus. Ah. Er hat sich auch, muss ich sagen, nicht ordentlich davon distanziert, dann von dem Zitat. Da war halt wirklich der Theologieprofessor und nicht der Papst, der gesprochen hat. Weil er hat zwar gesagt, dass es ein sehr hartes Zitat ist, sehr heftiges, aber er hat sich nicht eindeutig davon distanziert erstmal.
Ja, das ist ein beliebtes Thema, das ist eine beliebte Figur, einfach irgendwas zu zitieren und man sagt dann so, ja, hat mal jemand gesagt. Und das ist aber dafür, deinen Diskurs zu verwenden.
Genauso wie Fragen stellen.
Zitieren sollte man können, Frage stellen auch. Man sollte generell viel mehr in der Richtung können. Kann man sich zum Beispiel auch anbieten als Papstredenschreiber oder Dissertationsverfasser. Markt gibt's ja wohl.
Ja, schon.
Wie war das? Herr von und zu Gutenberg schreibt jetzt ein Buch.
Ach, selber?
Wahrscheinlich muss es nur noch finden. Also.
Über was schreibt er?
Ist wahrscheinlich denn? Schon geschrieben, muss es noch finden. Klar, Autobiografie, was
weiß ich. Audiobiografie?
Audiobiografie. So was wie die unautorisierte Autobiografie von Dings. Wie heißt die jetzt rauskam, WikiLeaks-Tipp?
Eine unautorisierte Autobiografie.
Genau.
Also er hat die selber geschrieben,
nein, aber er hat sich 50 Stunden mit
Autobiografie getroffen, oder?
Dass der dann Ghostwriter wäre.
Ist eine Autobiografie nicht, was er selber schreibt?
Eigentlich schon, aber er hat halt ein Interview, 50 Stunden irgendwie gesprochen und hat dann sich danach davon distanziert und dann wurde es jetzt trotzdem gedruckt und ist jetzt
deswegen unautorisiert. Immer dieses Distanzieren.
Ja.
Ich distanziere mich davon. Laut Beschluss des Landgerichts Hamburg. So ein Quatsch.
Ja. Er hat halt gemeint, dass er irgendwie nicht mehr dahinter steht und so, wollte aber das Geld nicht zurückzahlen, deswegen haben sie es trotzdem gedruckt.
Ja. Er hat es, glaube ich, auch mit vor Gericht versucht einzubleiben,
dass es nicht veröffentlicht. Deswegen haben sie es irgendwo im Geheimen gedruckt und ganz komisch rausgebracht, damit die Anwälte davon nichts mitbekommen.
Ja, das habe ich gelesen. Und zwar, die haben wirklich in einer Nacht- und Nebel-Aktion. Das finde ich spannend. Da siehst du wieder, was du für einen Aufwand treiben musst in der Welt der Atome, um sowas dann durchzubringen. Bei Kindle.
Ist das wieder mein Neutrinos, oder?
Nein, Atome. Ich bin gegen Atome.
Gegen Atome?
Ja. Das ist so wie.
Ich war mal gegen Gene.
Ich esse nichts, was Gene enthält.
Genau, ich war mal gegen Gene und es ist mir aufgefallen, dass Gene ja auch nur Atome sind.
Stimmt. Eigentlich muss man ja gegen Quarks sein.
Ich versuche eigentlich jetzt ein atomfreies Leben zu führen.
Man muss doch gegen Quarks sein, weil das, die, aus denen sind auch die Atome
zusammengebaut. Was sind Strings? Das finde ich zu radikal.
Zu radikal?
Ja.
Okay.
Strings finde ich schön anzusehen.
Ich bin auch gegen freie Radikale.
Ja.
So, wir haben 5:05, sprich unsere Sendung ist fast
wir zu Ende. Wir könnten noch Quizfrage, weiß noch jemand, wie die Band vorhin hieß?
Ich weiß es.
Ich auch. Wir wollten noch ein Gewinnspiel machen, weil ich habe gemerkt, dass ich das letzte Mal was ganz Wichtiges vergessen habe und wer das weiß und uns das irgendwie sagt, was ich vergessen habe, letzte Sendung, der bekommt von mir ein Ben & Jerry's Eis oder ein ähnliches Gut.
Letzte Sendung vom 11. September
runterzuladen. Genau, habe ich was vergessen, das man als Radiomoderator niemals vergessen darf.
www.defradio.de.
Ja. Und du machst ja ernsthaft Hoffnung, dass es noch jemand... Die rufen doch nicht mal an hier!
Ja, ist eigentlich schade, wir hatten schon lange keine Anrufer. Wir hatten noch mal einige Anrufe, es gibt nichts Neues mehr im Chat.
Ja, Chat kommt ab und zu mal, weil das, dann muss man nicht ins Radio.
Also, er ist ja auch okay.
So, ja. Die Leute haben ja auch Angst dann wirklich so vor sozialer Interaktion, die nicht über Zeichen passiert.
Mhm. Ich auch,
ja. So wie bei den User-Friendly Comics. Geh bitte an den Chat, dann kann ich dir das erklären. Das ist kompliziert, das hat was mit Gefühlen zu tun, dazu brauche ich Emoticons.
Ja, ja.
Was denkst du gerade? Schau bei Twitter nach. Wo bist du gerade? Schau bei Foursquare.
Wir sollten mal eine Sendung machen. Das finde ich interessant übrigens über Nerdverhalten.
Apropos mal eine Sendung machen. Sehen wir dich hier wieder?
Geht ja gar nicht. Das Radio, da kann man mich gar nicht sehen.
Hören wir dich hier wieder.
Okay. Wir sehen dich
ja. Hören wir uns hier wieder?
Ja, ich würde dann auch wieder ganz viele raschende Dinge mitbringen.
Cool, cool.
Karlauer zum Schluss?
Ja, bitte.
Neutrino?
Wer ist da?
Riesengag. Keine Sache, versteht's.
Ja, wie viel Zeit müssen wir noch füllen?
Nicht mehr viel.
300 Minuten.
Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt.
Und können dann noch ein Lied spielen.
Ja. Mit der Kaspersky-Marschkapelle.
Wir waren bei den
Kaspersky-Marschkapelle. Wir waren STK und Seder zu Gast und ja, moderiert haben hier Hannes. Und ich bin Matu, wir hören uns in 14 Tagen wieder bei Defradio. Ja.
Bis dann.
Radio Free FM. Ciao.